Willkommen bei Talk Up Hof, der Schilcher-Podcast direkt aus dem Hofladen bei Jasmin Lewis in Eibiswald im Schilcherland. Ich bin Jasmin und ich lade mir einmal im Monat einen Gast aus dem Bereich Kultur, Kunst, Sport, Wissenschaft oder Wirtschaft ein. Alle haben Bezug zum Schilcherland oder zu Eibiswald, sind Weggezogene oder Zurückreiste. Wir quatschen übers Leben, das Tun und Sein und bei gekühltem Schilcherwein, eigenartigen Gesellschaftsspielen und feiner Live-Musik wird miteinander getalkt, gespielt, gesungen und genossen. Klingt lässig, oder? Und das Beste an der ganzen Sache: Ihr seid mit dabei. Jetzt aber hereinspaziert in den Hofladen zu Talk Up Hof, der Schilcher Podcast. Mein Hocker quietscht. Was ist da los? Erst meine sehr verehrten Damen und Herren, alle darüber hinaus und zwischendrin. Eine neue Folge von Talk Up Hof, der Schilcher Podcast, steht an. Folge Nummer 35. Und heute könnt ihr euch anhalten. Also für alle, die sportlich interessiert, am Laufen interessiert sind, die gern in Bewegung sind, heute kommt's wirklich auf eure Kosten. Und auch alle, die gern ins Extreme abdriften, da seid ihr heute echt genau am richtigen Platz, wenn ihr zuhört. Hey, bleibt's dran, das wird richtig cool. Stellt euch Folgendes vor. 383 Kilometer, so 9700 Höhenmeter. Wüste, Gebirge, Kälte, Hitze, im blödesten Fall Regen und das alles erlebt man zu Fuß. Mein heutiger Gast hat sich genau auf dieses unglaubliche Abenteuer eingelassen und ist als erster Österreicher beim legendären Moab 240 angetreten. Ein Lauf, der alles abverlangt. Körper, Geist und vielleicht auch ein Stückchen Seele. Wie man so etwas schafft, warum man das überhaupt tut und was man auf diesen 240 Meilen über sich selbst lernt, über andere, über Tiere, übers Leben, das alles werden wir heute besprechen. Herzlich willkommen, dass du in einem ganzen Stück hier wieder angekommen bist. Schön, dass du da bist, lieber René Ganshofer.
Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich wieder da sein darf.
Ich bin vorher schon so gejubelt, du bist einer bei der Tier. Und ja, es war ein sehr schönes Wiedersehen. Weil ich muss dazu sagen, Ende September sind wir schon beieinander gesessen. Genau, in so einem Kontext, genau. Auch bei einem Podcast, aber nicht bei Talk Up Hof.
Genau.
Sondern es war der Podcast, der firmeninterne Podcast von der Firma Hagebau Wallner GmbH.
Genau.
Den ich produzieren darf auch. Und dort warst du Gast. Und dort haben wir uns kennengelernt. Da habe ich dich ein bisschen kennenlernen dürfen. Und die Nina Wallner, Cookie, hat es das eingefädelt, dass du als Gast für diesen Firmenpodcast vor dem Mikro gesessen bist. Ja. Und das war für mich dann der ausschlaggebende Grund, dass ich gesagt habe, bitte, wir müssen unbedingt uns wieder treffen, weil inzwischen ist genau das passiert, was ich in der Einleitung gesagt habe. Du hast knappe 400 Kilometer am Stück hinter dich gebracht in Amerika.
Ja.
Bevor wir früh eintauchen in dein Abenteuer, wir haben ein Wasser da am Tisch stehen und jetzt muss ich dich fragen, heute ist ja das Leben ein anderes. Du, wie schaut's denn aus? Dürfen wir die auf ein Glas Schilcherwein einladen?
Leider nein, ich trinke kein Alkohol.
Okay, magst du ein Glas Traubensaft, Schilchertraubensaft.
Das würde ich trinken, ja.
Wirklich?
Ja, das würde ich trinken, ja.
Hey, dann sage ich gleich einmal, servus Luis, du bist ja auch an unserer Seite.
Grüße.
Ja, du bist mit dabei, natürlich, du fällst nie.
Ja.
Und deswegen darf ich dich bitten.
Baby, reiß den Schilcher auf.
Das ist klasse. Also wir haben ja drei Varianten von Schilcher, damit wir dem Podcast auch gerecht werden. Es gibt die Weinvariante, es gibt die Frizzante-Variante und die alkoholfreie Saft-Variante vom Schilcher.
Super, ja.
Also wir kommen nicht in Verlegenheit.
Wir leben in der besten Gegend.
Ja, schon, gell.
Im Morgen hast du mit einem schönen Glas, gell?
Ja, danke.
Mei, das schaut gut aus. Ja, genau, das passt dann also Glas zum Anstößen.
Bitte sehr, der Herr.
Dankeschön. Schaut ja aus wie Wein.
Ja, das ist ja was Leckeres.
Danke, ich werde mir auch einen Schluckel Wasser dazu geben, vielleicht. Du?
Nein, ich trinke einen Pur, ich habe da das Wasser.
Luis?
Ja, ich trinke auch Pur. Ja. Nur mal Pur genießen.
Genau.
Zur Begrüßung. Hey, super, dass du bist.
Freut mich, ja.
Willkommen.
Ja. Prost.
Prost.
Prost, danke.
Prost.
Prost.
Das war gut. Den hätte ich gebraucht in Amerika.
Nein.
Der hätte mich weitergebracht.
Schon, gell. Du hast was gesagt beim letzten Mal, ich hätte ein paar Flaschen einfach zum Mittragen für die kleine Distanz.
Ja, da waren nicht so weit, 10 Kilo. Also.
Wo fangen wir jetzt am allerbesten an? René, wo startet man Engi? Wie viele Tage liegen zurück, dass du das Abenteuer und das Ziel, das du gehabt hast, erreicht hast? Wie lang liegt es zurück jetzt?
Ja, ich meine, der Start war am 10.10. Und ins Ziel gekommen bin ich dann am Dienstag, also am Dienstag vor einer Woche, um 22 Uhr Ortszeit Amerika. Da, glaube ich, war es 7 Uhr in der Früh. Und es liegt jetzt da eine gute Woche zurück, wo ich dann ins Ziel gekommen bin. Aber der Weg war halt ein ganz anderer. Das hat ja über ein Jahr gedauert mit Training und alles drum und dran und die Vorbereitung. Aber geschafft und verdammt stolz.
Ja, das kann es sein. Wir werden es auf die Fotos sehen, die der Luis macht. Du tragst auch den Pulli Moab 240. Du bist ein Ultraläufer.
Ja.
Genau. Und was ist der Moab? Für alle, die jetzt gar nicht wissen, so wie ich, bin ja auch Nockerbatzel gewesen. Bevor wir uns getroffen haben, war für mich das überhaupt kein Begriff und auch überhaupt das Thema Trailrunning, Ultraläufer. Also mir jetzt da schon die Sicherungen rausgehauen vor lauter Erstaunen. Erzähl einmal.
Ja. Nein, wenn du es mich vor 5 Jahren gefragt hast, hätte ich auch nicht gewusst, von was wir da reden. Gell? Und es gibt halt in Europa, da gibt es Läufe, da sind wir mal ein paar 100 Meilen, das ist so die Standarddistanz für die Langdistanzen, ist das einmal am Ende. Es gibt dann schon noch so spezielle Läufe, so wie den Tour de Champs oder im BTL im Zuge des UTMBs, die sind dann auch länger mit so 300 Kilometer circa und ein bisschen so 25.000 bis 30.000 Höhenmeter. Ist aber alles schon dann nicht mehr kein Lauf, sondern eher das Abenteuer. Und in Amerika gibt es immer eine Serie, das sind 200 Meilenläufe, die gibt es aber nur in Amerika. Und da ist halt einer davon der Moab. Da gibt es dann 5 Läufe, glaube ich, sind es. Da gibt es den Tor, dann den Bigfoot in Arizona 300, das sind dann 300 Meilen, aber der hat jetzt fast keine Höhenmeter, also relativ flach, aber halt 300 Meilen. Und dann gibt es noch einen anderen, da fällt mir jetzt der Name nicht ein. Und jedenfalls ist immer der gleiche Veranstalter, das Destination Trail. Und da gibt es eine eigene Serie davon. Und das ist quasi die amerikanische Meisterschaft.
Du, und jetzt warst du der einzige Österreicher bei diesem Lauf, aber überhaupt.
Ja, ich habe es recherchiert, ich habe jetzt keinen gefunden. Es ist möglich, dass einmal irgendwann einer gelaufen ist in der Zeit, gell, aber ich habe es jetzt keinen gefunden.
Ja.
Ich gehe jetzt einmal darauf aus, dass ich der Einzige bin.
Ja,
aber jetzt war ich der Einzige.
Jetzt warst du der Einzige.
Also wir waren da, glaube ich, nur 4 oder 5 Europäer. Davon ist ein Deutscher gewesen. Der ist aber, glaube ich, an einer Labestation ausgestiegen, wo es relativ schlecht gegangen ist mit den Füßen. Hat dann seine Füße immer, glaube ich, noch schlimmer ausgeschaut. Dann waren noch 2 Spanierinnen und ein Skandinavier. Glaube ich, Schweden oder Finnland, weiß ich jetzt nicht genau.
Und normalerweise sind ja am Start so an die über 300 Läufer.
Ja, es ist für 360 ist es ausgelegt.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Vorgabe vom Nationalpark, dass dort nicht mehr Leute rein dürfen. Also sie dürfen zwar mit den großen Jeeps und Buggy umeinander fahren, aber es dürfen halt nur 300 Menschen gleich rein. Die Gründe weiß ich nicht, aber ist halt so. Diesmal waren am Start noch ein fix 200 sind gestartet. 260,
Entschuldigung. 260. Ja. Und wir haben ja beim Wallner-Podcast drüber geredet auch, dass es nicht so easy ist überhaupt, dass man da am Start gehen kann.
Nee,
gell? Das ist nicht so, dass man sich da bewirbt und dann wird man genommen oder man zahlt ein Startgeld und hurra, die Gamst, dann bist du dabei. Nein, überhaupt nicht. Wie ist das Szenario, dass man da überhaupt mitlaufen darf?
Ja, du musst dich über die Plattform einmal registrieren. Dann musst du deine Laufreferenzen preisgeben. Also da gibt es so eine, das heißt Deutsche Ultralaufvereinigung. Da sind deine ganzen Läufe, wo du jemals gelaufen bist, in der Ultradistanz, werden dort gelistet. Mit Zeiten und Ötter und Namen, mit einer Nummer, du hast eine eigene Nummer dort. Und das musst du einreichen. Und dann wird dort von einem Komitee entschieden, okay, der ist fähig, dass er das schafft. Der darf in die Lotterie. Und dann kommst du quasi in eine Lotterie und dort werden noch verlost. Und zwar ist es so, dass von den 360 sind 200 fix amerikanische Startplätze. und 160 werden verlost weltweit. So, und jetzt natürlich, wenn du dann einen Klick hast, so wie ich gehabt habe, dann wirst du halt da noch zahlen und dann darfst du quasi dein Startgeld zahlen und dann bist du dabei.
Voll irre, das ist ja Ostern, Weihnachten, Geburtstag, alles zusammen, oder?
Ja, ja, ja. Schon im Nachhinein gesehen, aber im ersten Moment war ich natürlich überfordert mit der Situation.
Total, das ist eine super Story. Du bist irgendwie daheim gesessen, gemütlich vor dem Fernseher oder so, glaube ich, gell?
Ja, nein, wir haben uns ja angemeldet, haben uns, da waren wir gerade mit die Trail Ladies vom KTC, haben einen Lauf gehabt in Oberla, da sind wir halt nicht mitgelaufen, als Beistand mitgefahren und da sind wir dort gesessen und gesagt, okay, fahr das auch, weil die sind auf der Messe drin und dann da tratschen mit allen möglichen Leuten und haben uns halt einmal bei diversen Läufen registriert und angemeldet, weil irgendwo werden wir schon gezogen werden. Und dann haben wir, da war mit der Moab auch dabei und das war im Dezember und Verlosung war noch im Jänner. Und da liege ich noch zu Hause, das war, ich habe noch Urlaub gehabt, ja, das war noch vor Heiligen Drei Königen. Liege am Fernseher, so um 20 Uhr, und auf einmal geht's zing, es sind 2200 Euro abgebucht worden von meiner Kreditkarten, gell. Ich meine, was ist denn jetzt los, gell? Und zeitgleich ist dann schon das Mail reingekommen, Congratulations, du bist dabei. Und dann habe ich natürlich gleich meinen Freund angerufen, den Jürgen, habe gesagt, bist du auch dabei? Er hat gesagt, nein, ich habe gerade die Absage gekriegt. Habe ich gesagt, nein, super, jetzt bin ich da alleinig. Mhm. Aber gut, jetzt ich habe mir es ausgesucht, ich stehe da drinnen, du sollst das gut überlegen, wenn du dich anmeldest, weil das Geld gibt es nicht zurück, wenn du nicht startest, und das war's.
Und dann ist die Geschichte losgegangen.
Dann ist die Geschichte losgegangen, ja.
Genau, weil von dort weg könnte ich mir vorstellen, dass dann dein Training und alles, was du grundsätzlich so magst, weil du bist im Grunde eh immer im Training, oder?
Weißt ja,
du,
schon.
Weil
ja,
du immer irgendeinen Lauf magst oder irgendwann genau unterwegs bist.
Ich habe viel trainiert, ich war aber jetzt da weniger strukturiert. Ich habe halt meinen Wochenumfang habe ich runtergepegelt und so wie ich Spaß gehabt habe, bin ich laufen gegangen. Mhm. Oft einmal länger, einmal kürzer. Wenn ich keine Lust habe, habe ich nichts gemacht. Mhm. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, das ist jetzt eine ganz andere Hausnummer. Habe mich dann einmal ein bisschen auseinandergesetzt mit dem, was auf mich zukommt. Und habe gesagt, okay, das werde ich jetzt alleine nicht schaffen. Und ich mache mich auf die Suche nach einem Trainer. Und da musste ich mir einen Trainer finden in Österreich, der was sagt, okay, der hat Erfahrung mit sich, die Läufe. Gibt es jetzt eigentlich nicht, also hätte ich jetzt nicht gefunden. Ich habe aber dann einen Bekannten, einen befreundeten Trainer, der hat gesagt, du, ich habe auch keine Erfahrung, aber wir können es probieren. Er würde es gerne versuchen. Ich habe gesagt, passt, ich vertraue dir da jetzt da und wir gehen das an. Also, und dann so ist das dann eins ins andere gekommen. Und dann haben wir dann mit dem Trainieren angefangen. War ein steiniger Weg. Also da habe ich auch das ganze Jahr lang trainiert, genau, mit System und strukturiert. Die Umfänge sind ins Unermessliche gegangen. Also ich habe da teilweise 140, 160 Kilometer in der Woche gehabt, neben Arbeiten und Familie. Mhm. Und das war ziemlich zeitintensiv. War ich auch beim Verzweifeln zwischendurch. Ich dachte, ich schaffe das einfach nicht.
Ja.
Da sitzt dann auf deinem Radl, da kohlen die Tränen runter, weil du sagst, okay, du kannst einfach nicht mehr. Aber dann hast du immer wieder trotzdem das Ziel vor Augen und sagst, okay, du, nein, das muss jetzt sein, weil du willst da auch nicht schon durchkommen. Mhm. Und da beißt halt durch. Und dann kommen halt wieder die Hochphasen. Dann sagst du, okay, da geht wirklich was weiter. Und dann machst du mal so einen langen Laufausflug, da war ein Kaprun draußen, da rennst du halt einmal rund ums Kitzsteinhorn und du hast dann einen riesen Spaß dabei, du tut nichts weh, gell? Und legst, mhm, weiß nicht, 60, 68 Kilometer zurück mit ein paar tausend Höhenmeter. Und sagst, okay, ich habe einen schönen Tag gehabt. Und sagst, okay, eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Und ich war dann bereit, jetzt kann es losgehen.
Wahnsinn! Also, ich meine, das sprengt bei mir sowieso jegliche Vorstellungskraft. Solche sportlichen Herausforderungen überhaupt anzugehen schon mal, mhm, und dann auch zu meistern und relativ unbeschadet da rauszukommen und auch das auch immer wieder zu machen und dran zu bleiben, das ist für mich, ja, ich bin im Grunde einfach zu faul für solche Sachen. Oh Gott, jetzt, ja, habe ich das aufgenommen, jetzt wissen es alle. Ja, ja, meine sportliche Herausforderung ist, im Obstgarten unterwegs zu sein, in den Weingärten, ja, vielleicht einmal in der Woche Yoga machen und ja, ich bin halt so eher das Mentale und das Künstlerische und das alles andere, ja. Darum bin ich so fasziniert, dass ein Mensch, dass du sowas machen kannst, dass du dran bleibst, wenn du auch sagst, du ruckst dann auch oft am Radl und die Tränen kullern runter, weil du keinen Bock hast, weil alles weh tut und die Motivation so futsch ist. Und, aber dann bewundere ich es so, wieder trotzdem dorthin zu finden, sich wieder auf Spur zu bringen, ja, und an dem Ziel weiterzuarbeiten. Das ist, wie geht das?
Ja, Disziplin und Fokussieren. Also das ist viel Selbstdisziplin.
Woher kommt das? Hast du das als Kind auch schon gehabt?
Was ist los mit dir? Nein, überhaupt nicht. Also ich war eigentlich immer der Lebemann, der Lebendog eine.
Ehrlich?
Ja, nein, das hat sich eigentlich durch den Sport bei mir alles verändert.
Aha.
Ja, das, und ich meine, Ehrgeizler war ich schon immer.
Okay.
Das ist jetzt wurscht, ob das betrifft, ob das jetzt der Job ist oder die Lauferei. Aber da bin ich schon ziemlich ehrgeizig. Mhm. Und ich sage mal, ich will eigentlich immer ganz vorne dabei sein.
Das ist ja Wahnsinn.
Und sage, wenn einer was sagt, das geht nicht, dann geht es erst recht. Und das motiviert mich eigentlich viel, viel mehr nachher.
Ja, und das hast du jetzt voll bewiesen. Also mit diesem Lauf.
Ja.
Bist dann du narrisch.
Und ich glaube, das war nicht das Ende. Also geht noch mehr.
Da geht noch mehr,
sagst du? Da geht noch mehr, ja.
Über das reden wir erst ganz zum Schluss von unserem Gespräch heute. Lass uns einsteigen. Am 10. Oktober war der Start. Wann hast du abgehoben? Wann hat deine Reise begonnen nach Amerika?
Wir sind am 5. Oktober sind wir gestartet in Graz. Dann sind wir auf Frankfurt geflogen. Mhm. Frankfurt, Denver. Dann sind wir dann nochmal gelandet am 6. Da haben wir uns einmal eingecheckt in Denver im Hotel. Da haben wir uns ein bisschen die Gegend angeschaut. Da haben wir ein Bike Peak sind wir raufgefahren auf über 4000 Meter. Also da haben wir ein bisschen so Sightseeing. Wir waren auch zu dritt. Also das war eine Männergruppe. War recht der Spaß. Also wo es passt.
Auf Instagram sieht man, das ist nur wie Urlaub schaut es aus, gell?
Wie Urlaub,
seid ihr unterwegs, so, ja. Kleine Wandergruppen.
Ja. Ich war aber zu dem Zeitpunkt schon ziemlich nervös, also da, weil das immer näher gekommen ist und habe nicht so richtig entspannen können, muss man auch sagen. Gell? Mhm. Aber ja, hat passt und dann sind wir weitergefahren Richtung Moab und da hat sich eigentlich noch das Bild gezeigt für mich von Amerika, weil ich war vorhin in Amerika. Mhm. Und wenn du dort auf Moab nachher kommst, das ist wirklich der wilde Westen, so wie man sich Amerika eben vorstellt. Breite Straßen, große Autos, die ganzen Barbecue-Läden und Saloons und also das war richtig, richtig schön. Und dann habe ich gedacht, okay, super, danke, da darf ich jetzt laufen auch noch.
Oh,
also
genial.
Was gibt es noch Besseres, gell? Mhm. Ja, und dann haben wir dort reingecheckt, dann habe ich am Donnerstag vor dem Start habe ich dann mein Race Briefing gehabt, Gesundheitscheck, da wirst du dann nochmal durchcheckt, Blutdruck messen. Quasi dann alle Vitalwerte prüft, ob du fit bist, so dir alles passt, dann fährst du deine Startnummer aus, dann gehst zum Fotografieren vorher, wie du vorher ausschaust.
Ein Vorher-Nachher-Bild.
Ja, genau.
Oh mein Gott.
Und dann bist du eigentlich abgefertigt und fertig. Dann sagst du eigentlich nur mehr, ja gut, morgen um 12 ist Start.
Mhm. Da frage ich jetzt kurz, wo du unterbracht warst oder ihr unterbracht wart. Waren da andere Läufer und Läuferinnen auch? Oder?
Ja, es war eine Läuferin dort noch.
Aha. Also
in dem Hotel, ja.
Auch gar nicht mehr?
Okay. Nein, es sind viele Hotels dort noch.
Aha.
Und
aufgeteilt,
ja. Und in unserem Hotel war noch eine andere Läuferin.
Mhm. Und jetzt hake ich aber noch ein, zu dritt war's. Wer war noch mit bei dir? Und wieso waren die mit? Was war so der Plan?
Einmal ist der Bruno Jürgen. Das ist eigentlich mein Laufbuddy, mein bester Freund und wie ein Bruder zu mir. Der, was immer mit angemeldet hat, der wollte sich das halt dann da nicht entgehen lassen.
Mhm.
Und eben der Hermann sehr schön, das ist auch ein Laufkollege von uns. Und die Clique passt einfach und wir verstehen uns gut. Mhm. Der hat einfach gesagt, ja, das taugt mir, da bin ich dabei, fliege mit. Da habe ich gesagt, ja, passt, gefreut mich, bin ich nicht ganz so alleinig. Und sie haben mir dann angeboten, dass quasi ab der zweiten Hälfte dann mitbegleiten, das darfst du dann als Pacer.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, ja, das passt perfekt.
Also, du, mitbegleiten bedeutet mir dann Vorzeig? Oder
laufend.
Laufend.
Ja, laufend. Ja.
Alles nur laufend. Also laufend, dürfen nur.
So. Immer nur einer von Labe zu Labe oder eben die ganze Strecke, das ist dann eine Einteilungssache. Aber es dürfen nicht zwei gleich mit, also das geht nicht.
Okay.
Aber einer darf immer dabei sein. Und das war halt eben so der Plan, dass quasi die erste Etappe rennt der, dann wird einmal tauscht, dann fährt der andere mit dem Auto weiter und dann wird wieder tauscht.
Mhm.
Und so hat man es durch bis ins Ziel.
Mhm.
Das war einmal der Plan.
Der so war der Plan. Okay. Mhm. Aber dann war es am Start, ne? Also Starttag. Wie war es da? Wie war das Feeling? Wie war der Zauber Eindrücke? Welches Bild kannst du malen für uns?
Ja, das ist nichts Beeindruckendes. Das ist ein Campingplatz, da haben sie so ein Stallgestell aufgestellt und da hängt halt ein Plakat da um einen Moab. Und dort treffen sie halt dann die 260 Leute, die stellen sie dort hin, dann gibt es quasi einmal die Bundeshymne von Amerika, wie gesungen.
Aha.
Ja, das ist da ganz, ganz heilig.
Patriotisch.
Ja. Und dann wird so eine Art Gebet aufgesagt, das ist dort immer so. Die redet halt dann einfach vor, wenn du verloren gehst, wenn du dich verletzt oder wenn du stirbst, ist das ganz deine eigene Schuld. Und das musst du halt immer nachsprechen.
Mhm.
Und Ja, und auf das habe ich eigentlich auch gewartet, weil ich kenne das aus den ganzen Videos.
Aha.
Und das hat mich immer beeindruckt, dass man sagt, okay, man ist ab dem Startpunkt für sich selbst verantwortlich.
Ist das nicht auch einschüchternd, wenn man da vielleicht stirbt?
Schon, ja, aber man weiß, auf was man sich einlässt. 380 Kilometer, 390 Kilometer ist ein langer Weg.
Mhm.
Ich glaube, es ist einer auch ziemlich in die Knie gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob er verstorben ist, aber der hat einen Herzinfarkt gehabt.
Oh Gott.
Der am Anfang. Relativ jung war eigentlich.
Sehr.
Aber das, ich sage, es kommt beim besten Marathon vor, gell? Kommt immer wieder vor. Und ja, und das Flair nachher dort, du siehst da die ganzen, was du aus Instagram kennst, ob es ein David Goggins ist, der was eine Berühmtheit in Amerika ist, der steht vor dir oder neben dir. Dann Andy Glaze, das ist die Ultralegende aus Amerika, der steht dort und wünscht dir alles Gute. Und das ist natürlich für mich halt ein Riesending, weil der vorher eigentlich nur aus den Medien kennt.
Das bockt mir ja gar nicht, oder?
Nein, ich meine,
nicht. Wo ordnest du das ein in dem Moment? Das, nirgends wahrscheinlich, oder?
Nein, ich war verzeugt, ich bin ein geiler Typ und ich stehe da jetzt mit dir.
Ja, du, ich bin da, come on, boys, let's do it.
Nein, die haben das auch irgendwie bewundert, dass ich da stehe, weil sie mir gefragt haben, wo ich herkomme. Und dann habe ich gesagt, aus Österreich eben. Und ja, Wahnsinn, und gesagt, dass man sich das antut, dass man da die Reise und dann den Lauf, weil wir das ja nicht gewohnt sind, quasi die Distanzen. Und habe ich gesagt, ja, aber Berge sind meins. Hat sich dann auch so herausgestellt, dass ich beim auf dem Berg rauf eigentlich schon recht gut dabei war.
Wow. Und dann ist losgegangen. Dann ist losgegangen, ja. Start, Schuss oder irgendwie, zack, bumm.
Nein, einfach nur, es wird runtergezählt von 10 und dann los. Und dann begibt sich die ganze Meute auf die Reise. Am Anfang relativ schnell, war ich verwundert, weil das haben wir schon so mit unter 5 Minuten am Kilometer rausgerannt. Und das ist für so eine Distanz eine relativ hohe Startgeschwindigkeit, weil das sagt, du rennst schon einen sauberen Marathon mit ihrer Zeit. Also, da bist du gut dabei.
Du, und welche Wetterbedingungen waren also beim Start?
Da beim Start war es eigentlich noch so, ja, leicht bewölkt, ein bisschen sonnig, recht okay.
Klasse.
So passt, ja.
Ja.
Das war bis zur ersten Labestation. Jetzt sind wir da so dahin gerannt, so einen Bergrücken. Das hat super funktioniert. Alles super laufbar, da war ich auch dann relativ schnell dort. Also, vor meinem Zeitplan. Das habe ich gleich mal verbessert. Dann bin ich in die Labe dort rein, da haben dann schon meine Kollegen auch gewartet. Die haben mir dann die ganzen Wasserflaschen wieder aufgefüllt. Und dann habe ich gesagt, ja, ob ich nicht schnell unterwegs bin, habe ich gesagt, nein, du, es passt. Der Puls ist zwar ein bisschen hoch, aber vielleicht die Aufregung, aber die Füße, die Beine marschieren, da gibt es gar nichts.
Wie haben deine Kollegen deine Daten irgendwie auch gehabt? Wie,
ja,
wie
ich habe einen GPS-Track mitgehabt vom Veranstalter.
Ah.
Das kann er dann live verfolgen, wo du genau bist.
Okay.
Das war ziemlich genau.
Mhm.
Also das hat schon super funktioniert. Ich habe das dann immer trackt und geschaut, wann ich komme. Dann genau gesehen, okay, in 800 Meter ist er da.
Mhm.
Und das hat schon passt.
Das war aber ein anderer Tracker als der, den man im Internet verfolgen hat können, oder?
Nein, das war der.
Das war der,
ja.
Okay, Ich habe ein paar Mal eingeschaut.
Ja, okay,
ja, oh, Wahnsinn. Mhm. Und du hast selber, du hast nur deine Uhr gehabt wahrscheinlich auch, gell?
Ich habe meine Uhr gehabt und ein Backup habe ich gehabt, das war so ein kleiner Garmin-batteriebetriebener GPS.
Aha.
Falls was ausfällt und das hat mir dann auch geholfen, weil die Uhr ist ausgefallen und da hast du dann schon gebraucht. Ja, und dann bis zur zweiten Labestation ist das auch noch super dahingegangen und wirklich wieder schneller gewesen. Da habe ich dann eine richtig gute Zeit schon rausgeholt gehabt und jetzt habe ich einen klassen Polster. Jetzt können wir so ein bisschen gemütlicher angehen in die Nacht rein. Aber dann ist halt um 17, 18 Uhr ist dann der Regen gekommen. Aber richtig wie es kühlen und das hat es dann durchgerenkt bis am nächsten Tag um 9. Und das war dann halt schon ziemlich zart.
Mann, bitte. Ich kann mich noch erinnern, dass wir bei unserem Gespräch, das wir gehabt haben, vor diesem Abenteuer, hast du mir noch erzählt, dass du eben beim Regen total gern laufst, erstens einmal, und dass es dort 3 so Regentage gibt eigentlich im Jahr,
ja.
Und 2 waren schon, und dann haben wir noch herumgescherzt und ich habe gesagt, na, dann wird der dritte, wenn du so gern im Regen laufst, dann ist der dritte wahrscheinlich gerade, wenn du dort bist und sagst, so viel Glück hast du nicht, Tom, ich kann mich noch genau erinnern, das war so schräg.
Ja.
Und dann ist der Regen gekommen, gell,
bei dir. Und natürlich, durch den Regen kriegst du nasse Füße. Nasse Füße bedeutet natürlich mehr Reibung im Schuh. Und dann habe ich die Blasen gekriegt auf die Fußballen. Und das ist dann sehr schmerzhaft geworden und habe mich fast in die Knie gezwungen. Das ist dann ein paar hundert, ich habe jetzt einmal nachgeschaut, weil ich habe so ein Videotagebuch geführt, dass ich das eben festhalte, dass ich das nicht vergiss.
Mhm.
Und bei 113 Kilometer habe ich da die ersten Anzeichen gehabt, eben, dass da Blasen entstehen. Und da habe ich gedacht, okay, ja, da habe ich mir Socken gewechselt, hat aber nicht viel gebraucht, weil die Schuhe ja waschen nass waren, das hat gedauert. Wenn ich keine zwei Minuten, dann waren sie wieder nass. Und bin dann zur Lavestation in Indian Creek zu. Und da müssen wir vorher noch zwei Flüsse durchqueren. Da bist du dann eh bis zu der Hüfte im Wasser gestanden. Und dann war das eh schon alles wurscht. Und dort habe ich aber dann schon gemerkt, okay, das muss ich jetzt anschauen lassen, weil da ist richtig Druck im Schuh. Und dann habe ich dort eben die Schuhe mal ausgezogen und dann habe ich das dann, also auf jeder Station ist immer so ein Arzt oder beziehungsweise einer, der was die Blasen versorgt. Und dann habe ich das gezeigt und dann hat der schon gesagt, um Gottes Willen. Dann hat er die aufgeschnitten mit so einem Skalpell und den mal einbandagiert. Dann neue Socken drauf und ja, wieder in die nassen Schuhe rein. Also es hat dort nahe gerenkt auf der Lavestation, da ist das Wasser durchgerannt, es war überall gatschig und schlammig. Also von Hygiene oder irgendwie war ist eh kein Rät gewesen.
Bitte auf. Servus.
Und dann natürlich fängt es halt an bei jedem Schritt, dass du merkst, okay, es tut weh, es brennt. Und dann ordnet man sich nach vorne und dann weißt du aber auch genau, okay, bis zur nächsten Station sind es jetzt wieder 20 Meilen, also oder sprich knapp 30 Kilometer. Und dann musst du jetzt durchhalten, weil wenn du mittendrin bist, was machst du denn, gell? Kannst keinen anrufen, der was dich holt, die holen dich auch nicht. Also das ist alles ein Problem. Jetzt musst du halt durchkämpfen. Und so habe ich mich da halt durchgearbeitet. Bei der nächsten dann, bei 133 Meilen, oder nein, 133 Kilometer war das, da bin ich dann gesessen, da war das erste Mal dabei, dass ich sage, okay, ich muss aufgeben. Da bin ich dort im Sattel drin gesessen, da hat es mal nicht gerenkt, da hat die Sonne geschehen, da war es auch recht gemütlich zum Sitzen. Die Füße haben pulsiert, also das hat richtig pocht.
War der Schmerz?
Ja, und dann sind die Blasen in der Blasen schon gekommen. Also dort habe ich dann aber einen richtigen Arzt gehabt, der war wirklich ein richtiger Mediziner, der hat sich das dann alles angeschaut. Und aber durch die Fehlhaltung, durch die Blasen, habe ich noch zusätzlich noch eine Entzündung im Schienbein gekriegt. Das war auch extrem geschwollen schon. Dann hat er gesagt, naja, ich will keine Folgeschäden davontragen. Das, wenn ich glaube, ich kann und ich will, dann soll ich es probieren bis zum nächsten. Dann habe ich gedacht, okay, ja, wenn der das sagt, ich habe keine Folgeschäden, dann akzeptiere ich das einmal.
Echt?
Und das ist einmal ein Lichtblick. Ich habe aber immer noch keinen Empfang gehabt, weil da hätte ich gern schon einen angerufen und gesagt, was hältst du davon?
Um mental einfach ja. Bild zu abzusichern und genau. Zu schauen. Okay, und
dann war glücklicherweise aber dort ein Volunteur, also eine Helferin, die hat in Frankfurt studiert und Deutsch kennen. Das war noch die kleine Schwarze, was ich da im Ziel gemacht habe.
Ja.
Die hat dann gewartet auf mich im Ziel.
Ja. Okay.
Weil die hat nämlich nicht geglaubt, dass ich das durchziehe.
Na, im Ernst?
Ja. Sie hat zwar gut auf mich eingeredet und ihr Mann ist auch mitgelaufen und der hat dort leider aufgeben müssen, immer aus so einem Grund, mit den Blasen. Und dann hat sie auf mich eingeredet und es wird schon werden und sie wird es schon machen. Und das will ich probieren, ein bisschen jetzt langsam zum Gehen anfangen. Und ich bin halt dann aufgestanden, da bin ich gleich wieder umgefallen, weil ich einfach nicht auf dem Fuß steigen habe können. Ich habe gedacht, wie soll das gehen, wie soll ich jetzt noch 300 Kilometer laufen? Also unmöglich, gell. Und ich habe mich dann aber einfach konzentriert, ich habe meditiert, ich habe den Schmerz weggedenkt, weggeatmet, bin zurückgegangen, habe meinen Rucksack genommen und bin weiter.
Ich kriege ganz laut, ist das Wort. Oh Gott.
Talk up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk up Hof. Der
Schilcher
Podcast.
Dann sind aber die Anstiege angefangen, da ist dann bergauf gegangen. Das war nicht schlecht, weil da habe ich den Fuß jetzt von der Entzündung nicht so gespürt. Das war nur bergab. Bergauf ist das gut gegangen. Natürlich halt die Blasen gespürt, bergab, gerade.
Das ist völlig wurscht, egal.
Jo, komplett egal.
Jede kleine Bewegung.
Ja, und dann kommst du halt auf den ersten Berg rauf und das war das Bridger Jack, hat die geheißen, die Station. Und da sind wir wieder bei den Amerikanern mit dem Organisieren. Am höchsten Punkt haben sie halt ein Zelt aufgestellt gehabt und da ist der Wind drüber pfiffen mit 120 oder 100, keine Ahnung. Jedenfalls haben sie das Zelt ziemlich niedernageln. Und wieder Regen. Und dann denke ich, das gibt es ja nicht. Und dann habe ich gesagt, wo kann ich schlafen? Und dann zeigt mir der zwei Bridgen, was im Regen draußen gestanden sind. Da ist das Wasser drin gestanden, das heißt, wir müssen nochmal ausleeren. Dann kannst du dich dort hinlegen. Und dann kriegst du auch Fützdecken, da kannst du also einen Verschlag bauen, oder wie auch immer, wie du es nennen willst. Und da habe ich dann einmal so eine Dreiviertelstunde geschlafen, bis ich vor Köten nicht einmal schlafen kann, weil es mir so gerissen hat. Und dann sagst du, okay, aus, ich muss weiter, stehst auf und marschierst weiter. Und dann bin ich dort, ich glaube, war kein Kilometer in Richtung nächste Lavestation gegangen Und da ist dann irgendwie ein bisschen wärmer geworden und ein bisschen ruhigeres Wetter. Und ich habe einen Empfang gehabt beim Telefon. Mhm. Und dann habe ich gleich mal meine Frau angerufen, die Nina. Und dann habe ich mit ihr drei Wörter geredet und die Welt war wieder in Ordnung. Gell? Das hat dann passt, aber der Empfang war jetzt auch nicht wirklich gut, dass man da viel reden kann. Man hat halt ein bisschen was gehört und hat sich ein bisschen aufbauen können.
Mhm. Das muss für die Frau ja auch schon eine Belastung gewesen sein.
Ja, ihr ist da
nichts zu hören von dir, ja. Dich zwar zu sehen, deinen Tracking-Punkt quasi, ja. Dass du dich bewegst, aber nicht zu wissen, was mit dir los ist.
Ja, das war für sie schon sehr belastend, hat man dann nicht gesagt. Ja. Sie hat da zwei Tage nicht gehört geschlafen. Mhm. Verstehe aber, ich auch, ja. Mhm.
Aber in dem Moment wahrscheinlich auch so professionell dir gegenüber, wahrscheinlich auch, dass das nur aufbauen, das kommen ist wahrscheinlich,
genau
oder?
So ist, ja. Oder? Ja, nein, aber sie steht ja da voll hinter mir. Also.
Sie ist ja auch komplette Sportskanone, das ist
ja sicher. Ja. Und anders geht es ja nicht. Also Wenn das nicht so wäre, dann könnte das einfach nicht ausleben.
Nein, dann würdet ihr auch nicht so zusammen sein.
Genau so ist es.
Ja. Okay, dann endlich einmal Verbindung, endlich einmal anrufen können.
Ja. Mhm. Und da habe ich dann aber auch schon gewusst, dann, wenn ich auf den Berg jetzt dann raufkomme, oben sind nachher meine Pacer und meine Kollegen. Da weiß ich, habe ich gewusst, okay, erstens habe ich die Hälfte geschafft im Lauf und es ist wer vertrauter da und dann geht es sowieso nur mehr bergauf. Und das hat natürlich schon gepusht. War halt ein elendslanger Weg da rauf, weil es waren schon, glaube ich, 1600 oder 1500 Höhenmeter in einem durch. Und dann hat es halt wieder zum Regen angefangen. Das war eine Schlammschlacht. Da bin ich rauf, da hat es mir die Schuhe ausgezogen. Dann bin ich halt mit meinen Blasen und die Socken da im Gatsch gestanden. Ja, weil das ist einfach so ein klebriges Material ist, wie Ton war das, gell? Und dann habe ich mit meinem Essenslöffel, da ist ein Essenslöffel mit, da ist hinten ist ein Camping, das ist ja groß, und da der Gabel und der Löffel, und mit dem habe ich die Socken putzt, weil ich sonst nicht runtergebracht habe, und dann halt wieder die Schuhe rein, gell?
Nein.
Ja.
Nein.
Und dann halt wieder weiter. Und dann habe ich meine Begegnung mit dem Berglöwen gehabt. Das war dann...
Genau, so jetzt muss ich mal... Das gibt's nicht. Er ist jetzt da und erzählt Sachen, das ist ja unpackbar. Berglöwe, das merken wir uns jetzt einmal. Weil aber davor, da wollte ich dich nicht unterbrechen, aber ich nutze jetzt die Chance. Durch zwei Flüsse habt ihr davor ja einmal durch müssen.
Ja.
Das bedeutet nicht mit einem Schlauchboot, nicht nichts bootmäßig, sondern durch, zu Fuß. Hüfttief.
Ja.
Und wenn du von einem Fluss reist, das ist auch kein Bacherl wahrscheinlich, sondern...
Nein, das war schon... Das ganze, der ganze Niederschlag, weil der Boden nimmt dort nichts auf. Ja. Grundsätzlich wäre dort eine Sandbank, also da kannst du normal durchgehen, also der Wanderweg. Und das rinnt halt alles dort zusammen, haben sie gewarnt vorher und dort sind dann Flüsse gekommen. Und das ist so also rotbraune Suppen, wie ein Kakao schaut das aus fast. Und da musst du halt durchwodeln.
Du musst durch.
Weil es gibt kein, irgendwie was drüber kommt mit einer Brücke oder was hat es nicht gegeben.
Ich glaube, wenn da nie was ist, eigentlich kein Wasser dann.
Und nass war es sowieso, also war es wurscht. Also, man schießt halt durch, muss halt ein bisschen mit den Stecken ein bisschen abstützen, dass du nicht mitreißt. Und muss halt durch. Also.
Okay, so. Die Flüsse können wir abhackeln. Servus. Der Berglöwe. Der Berglöwe ist halt da gestanden.
Der ist da gestanden, ja, auf einmal. Aha. Nein, sie haben es uns kurz angesprochen auf der vorigen Labestation, dass eben von den Ranger Berglöwen gesichtet worden sind in dem Gebiet, wo wir unterwegs sind.
Aha.
Und wir sollen, dass wir nicht aufpassen sollen. Und eben, da marschiere ich dort nicht auf und dann sehe ich einmal so reflektierend im Gemüse irgendwas. Ich habe mir zuerst gedacht, das ist die Markierung, weil da sind einmal so Reflektoren drauf, dass du das in der Nacht eben auch siehst. Und ja, bin ich dann weiter und dann gehe ich um so eine Kurven, so einen Felsen rüber und dann steht der mitten am Weg und schaut mich ganz groß an. Ich habe auch gleich groß geschaut. Und dann habe ich wieder ein paar Sekunden gebraucht, bis ich mal wieder Luft gekriegt habe und habe nachgedacht, was haben wir denn gesagt, was muss ich machen, wenn ich einem begegne.
Ja.
Und dann habe ich mir bemerkbar gemacht, mit den Stecken zum Klopfen angefangen. Das hat mich nicht wirklich beeindruckt. Und da hat dann so ein dumpfes Knurren, also das höre ich immer noch. Gell? Dann habe ich einfach nur mal geschrien und geklopft und mit den Füßen gestampft, obwohl das Leder hat.
Oh Gott.
Und dann ist er halt abgechappiert in den Wald rein. Und dann war ich dann schon einmal ziemlich erleichtert. Da müssen wir mal kurz durchschnaufen. Dann habe ich wieder mal geschaut, ob irgendwo wer geht. Aber ich war ja komplett alleinig. Also das war ja finster. Du siehst ja eigentlich, wenn irgendwo mit einer Stirnlampe einer geht, das siehst du ja gleich einmal.
Ja, okay.
Aber da war nichts, gell, also da war keiner.
Aha.
Also wenn mich der da jetzt angeausnet hätte, da hätte mich keiner gefunden. Da war halt Pech gewesen.
Die meiste Zeit warst du dann auch auf längeren Strecken wirklich allein?
Da war ich komplett allein, ja. Also den ganzen Berg auf, ich war ziemlich allein. Es ist mir nur einmal einer entgegengekommen, der hat, glaube ich, irgendwie Verwirrungszustände gehabt.
Der ist wieder zurückgegangen.
Die falsche Richtung gegangen.
Meine Güte.
Japaner, ja, den habe ich erklärt, der ist falsch unterwegs. Also, ja, er kennt sich aber trotzdem nicht mehr aus. Und er hat so einen Hunger und so einen Durst. Da habe ich gesagt, du hast eh alles drin, und sage ich, iss was und trink was. Und da hat aber dann nichts mehr, der hat dann nochmal die Augen übertraut und ist weitergegangen. Und ich habe die Kraft auch nicht und auch nicht jetzt, dass ich da irgendwo was mache. Ja, dann denke ich, okay, wenn er da in die Richtung geht, wird er schon irgendwo ankommen wieder. Jetzt kommt bei mir irgendwer entgegen, aber...
Na, ja, das ist ja jeder für sich verantwortlich, gell? Ja. Harte Partie irgendwie, gell?
Ja, schon ziemlich hart, ja.
Dann ist noch den, jetzt hätte ich gesagt, nach dem Seelöwen. Nein, Seelöwe war es keiner, aber ich hätte das Seelöwe auch sein können, ja, mit vielen Regen.
Hätte ich auch sein können, ja. Guck mal davon, was man sieht.
Wahnsinn! Okay, das war... Da hast du schon, wie viele Labestationen hast du da schon hinter dir gehabt? Ah, die vierte oder so? Oder?
Sechste.
Die sechste dann schon?
Sechste war das schon, ja.
Okay. Wie ist dann weitergegangen noch? Da hat es dann wieder zum Rennen angefangen bei der
Arme? Ja, da hat es eigentlich dann durchgerenkt bis Shea Mountain. Und da hat dann so in der Morgendämmerung hat's dann aufgehört. Da ist dann eben der Nebel gekommen und kalt. Da hat es dann so knapp 0 Grad gehabt. Also da war es schon relativ kalt. Ich meine, da waren wir auf 3200 Meter bis da oben. Mhm. Und dort ist dann eigentlich die Hauptlabestation gewesen, weil es eben die halbe Strecke ist. Und dort haben dann quasi die Baser oder die Begleiter einsteigen dürfen. Und ich habe mich noch nie so gefreut, dass ich wen gesehen habe, den, was ich kenne, als wie ich dann wieder dort angekommen bin.
Ja.
Das hat sich natürlich auch ziemlich zart, aber da waren schon noch ein ganzer Canyon inzwischen. Und ich bin dann bergauf gekommen, dann hast du schon Mountain gesehen, da hast du noch einmal ganz oben und dann wieder ganz auf. Und ja, dann habe ich endlich das Auto gesehen und ich so, jetzt kann ich mich einmal richtig ausschlafen.
Ausschlafen.
Mhm. Bin dort zu, ich habe mich ausgezogen und habe 2 Stunden einmal im Auto gemützt. Und das war richtig, richtig angenehm.
Mei.
Ja, und dann natürlich frisches Gewand habe ich dann gehabt. Da bist du wieder eigentlich wie ein neuer Mensch. Zähneputzen, das hilft ganz gut.
Ja, um sich einfach frischer zu fühlen. Und
genau, da fühlst du aber frisch und alles ist super.
Du rasiert, ein bisschen, was denn? Haar machen.
Ja, nein, da kommt eben der Deo-Spray, der Zähneputzen, Gesicht waschen. Und das ist, du bist gleich ein ganz anderer Mensch. Dann Schuhe wechseln, weil die wird dann dort beerdigt, die letzten. Die haben wir geduld lassen. Die waren eh Fetzen hin.
Wie war das dann mit die schmerzenden Füßen eng in den Eigenschuhen?
Ja, das war, vor denen hat man natürlich Angst noch. Gell? Also, ja. Die haben wir dann alles wieder neu abgepickt, desinfiziert, gereinigt,
abgepickt. Dort waren auch Ärzte, Mediziner waren dort,
ja,
vor
genau,
Ort.
Okay. Ja. Ja, und dann natürlich gewöhnst du rein, da wird ein kleines Video gemacht, wie ich da in die Schuhe rein. Schmerz verzerrt und dann steigst du halt aus und dann stehst du dort und denkst, okay, es geht, dann mal raus. Und nach, ich sage immer, nach 2-3 Kilometer ist das eh wieder weg, weil das Hirn irgendwann sagt einmal, der hat eh keine Schmerzen. Ich glaube, dass du das einfach so programmieren kannst. Kann nicht anders sein, weil sonst wirst du das nicht aushalten. Jedes Mal, wenn du draufsteigst, gibt es ein Signal, Schmerz, und irgendwann ist es aber vorbei, dann hast du keinen Schmerz mehr. Du spürst zwar was, das was ist, aber es tut nicht mehr so richtig weh.
Weil das Gehirn irgendwie checkt, dass dieser Körper in Bewegung ist, dass da einfach, ja, das Abläufe
hat,
sind. Es
genau,
ist da.
Das Hirn sagt einfach, der hat einen Vogel. Es hat keinen Sinn, dass ich da einen Schmerz anzeige. Ich habe vom Malz verloren. So, genau. So ist es mir vorgekommen. Gell? Und dann geht es halt wieder weiter. Und so haben wir uns da nach vorne gearbeitet. Und dann sind wir schon von Shea Mountain Richtung Monticello Lake. Da ist eben der Jürgen das erste Mal mitgelaufen. Und der Hermann ist mit dem Auto weitergefahren zu der nächsten Labestation. Und da haben wir echt eine gute Zeit gehabt. Also das hat super funktioniert. Der Jürgen hat mir auch Ibuprofen mitgebracht. mit meinem Schienband, dass das ein bisschen in den Griff kriegt. Und das hat auch gleich super angeschlagen. Ich meinte, okay, ja, für das Rennen wird es jetzt reichen, werden wir machen. Normal bin ich nicht so der Fan von den Schmerztabletten. Mhm. Aber ich sage, da war mir jedes Mittel recht. Und da haben wir so eine Handvoll einmal reingehauen und dann ist es schon wieder gegangen.
Du warst da so ungefähr bei 235 Kilometer
oder ja,
so?
Genau.
Dann?
Ah,
okay.
Ja.
Weil da hat es nämlich, da hat es dann das erste Video gegeben, beziehungsweise da hat mir die Nina Wallner Gucki, hat mir das Video geschickt dann.
Okay.
Auf WhatsApp. Oh Gott, weil man gedacht, das gibt's ja nicht. Aber wo du genau erzählst, dass eben nur regnet und alles ist kacke und die Füße dann weh und genau, und du gibst dir die Medikamente schon voll Gas und Da hast du nicht gut ausgeschaut, gell?
Ja, nein, da ist mir nicht gut gegangen. Ja. Also, das war schon ziemlich ein Tiefpunkt.
Raute!
Aber man kann sich immer wieder motivieren und das ist das, was mich so fasziniert an dem Sport. Dass ein Mensch sowas aushalten kann, dass man sich so motivieren kann und dass du den Fokus nicht verlierst.
Ganz arg.
Das ist ganz arg, ja. Das ist wie ein Überlebenskampf, kann man das sagen. Weil einfach das, ich habe mir das so ins Hirn gemeißelt, dass ich das finishen will. Und da hat für mich nichts gegeben, außer ich verliere einen Fuß. Gell? Also das,
arg.
Das Ziel ist ja immer näher gekommen. Gell?
Eben.
Ich sage, es ist ja nicht so weit. Und ich habe mir auch meinen Plan verfolgt. Also ich habe nie ans Ziel gedacht. Ich habe mir gesagt, okay, wann ist die nächste Lavestation? Weil sonst gehst du dort mental komplett unter, glaube ich. Also das habe ich nicht einreißen lassen, dass ich ans Ziel gedacht habe. Also immer nur an die nächste Lavestation.
Weil das Ziel zu groß gewesen wäre.
Es war
also die Entfernung war einfach zu groß, sich das vorzustellen, das zu finishen, weil man auch gar nicht weiß, was du bis dorthin noch sein wird.
Genau,
und deswegen immer nur die Lavestation.
Genau,
Weil du hast dann schon gewusst, von einem Punkt zum nächsten, aha, so das läuft es und bei der Lavestation passiert das.
Genau.
Und okay.
Und du weißt, da war schon okay, da kommt die Lavestation, auf der einen Seite freist du, dass du wieder ein bisschen ausrosten kannst, auf der anderen Seite weißt du wieder, welche Schmerzen das beim Losstarten sind. Also das war immer so.
Täglich fühlst du das Murmeltier.
Ja, genau. und dann ist halt das da, haben wir halt einen leichten Zwischenfall gehabt. Beim nächsten Wechsel, wo eigentlich der Jürgen wieder, also genau, der Hermann ist eingestiegen, da haben wir wirklich eine schöne Strecke gehabt, das ist relativ schön bergab gegangen, da sind wir viel gelaufen, da waren wir relativ schnell durch bei den 30 Kilometern. Und ich glaube, die haben wir unter 5 Stunden oder was haben wir die gemeistert. Also das hat, nach der Strecke war das schon recht passabel. Nur leider ist der Jürgen nicht angekommen, weil der dann in der Zwischenzeit beim Weiterfahren zu der Lavestation einen Unfall mit Wild gehabt. Also das sind zwar so weiß nicht, hirschgroße Springböcke, ich weiß nicht, wie die Viecher genau heißen, das schaut aus wie Hirsch. Das sind wirklich auf die Bock, keine Ahnung, die sind dann da ins Auto reingerannt.
Nein.
Ja.
Gut, das ist ein Naturpark.
Ja, ist ein Naturpark.
Ja, und
da gibt es ja tausende Güte. Viecher dort, das ist ja alles voll, gell.
Und das war in der Nacht, gell?
Nein, das war am Tag.
Am Tag?
Das war am Tag, ja. Das war am Tag.
Wie ist einem nichts passiert?
Was nein, ist nichts passiert, Gott sei Dank.
Aber das Auto?
Das Auto ist hin gewesen. Ja. Wir haben kein kleines Auto gehabt. Das war so ein Chevrolet oder ein Dodge.
Gelände.
Also ein Viertonner, kann man sagen.
Okay.
Ein richtig großes Viech. Aber der war halt vorne mal ziemlich kaputt. Also da ist nicht mehr gegangen.
Ja, und auch alles drinnen? Was?
Alles, meine ganze Ausrüstung. Meine ganzen Socken, die Ladekabeln für Uhr, Handy, tutti komplette Powerbanks. Ersatzgewand, Ersatzessen, alles im Auto drinnen. Und natürlich haben wir das dann erfahren, da hat uns der Jürgen geschrieben, eben, dass er einen Unfall gehabt hat und er muss auf die Polizei warten, auf den Abschleppdienst. Und dann muss er auf Salt Lake City fahren, ein neues Auto ausfassen, weil dort ist dann der Autovermieter wieder die nächste Station erst. Und dann wieder retour. Und Salt Lake City waren 6 Stunden Vorzeit in Richtung. Also hat einmal, glaube ich, 5 Stunden oder 6 Stunden miteinander geschissen, quasi, dass die Polizei kommt und der Abschleppwagen. Und dann ist er mit dem Abschleppwagen auf Salt Lake City mitgefahren. Für ihn war es ein Riesenerlebnis, er gesagt, das war die geilste Zeit, weil mit den zwei Amis hat er gesagt, das habe ich so eine Gaudi gehabt. Und dann ist er wieder zurückgekommen mit dem neuen Auto. Aber in der Zwischenzeit habe ich mit einem Kollegen eben richtig lange Strecken zurücklegen müssen. Das waren dann, glaube ich, in Summe 117 Kilometer.
Weil ihr keine Pause machen habt können dazwischen.
Ja, nur das, was wir auf die Lavestation gekriegt haben. Und
nur
da waren dann 3 Lavestationen dazwischen. Also das war schon ein ziemlicher breiter Weg.
Wie schauen da die Gespräche aus? Reden wir da überhaupt noch was?
Ja, man redet haben wir sowieso nicht wirklich viel, weil da jeder mit sich selber irgendwie beschäftigt ist. Oder ich mit mir so, zumindest sehr sogar. Ja, natürlich sagt man, scheiße, was machen wir? Weil ich brauche halt eigentlich meine Socken, weil das war eigentlich bei mir war nur Socken. Ich war ein Sockenfetischist entwickelt. Und die habe ich nicht gehabt. Ich war in die Lavestation habe ich das nicht hinterlegt gehabt. Ich habe dort nur mein Getränk und meine Gels und ein frisches Leiberl habe ich mir hinterlegt, weil ich gewusst habe, okay, wir fahren mit dem Auto durch.
Servus.
Und das ist halt dann der blödeste Zufall eintreten und dann haben wir das halt gehabt. Und natürlich dann, der Hermann ist jetzt da noch nie die Distanzen gelaufen, so in der Form so weit. Und die hat natürlich auch durch müssen. Mhm. Weil die Baser werden weder versorgt noch irgendwie abgeholt oder wohin geführt von Veranstalter. Die sind komplett für sich selbst verantwortlich. Also da hätte keiner irgendwo stehen bleiben und warten, ja, bis ihn irgendwie abholt. Aber von uns einer, aber die hätten dann nichts hingebracht. Also da müssen eigentlich so weit durch, bis wir wieder beim Jürgen sind im Auto. Und da haben wir den schwersten Teil eigentlich gehabt vom Lauf. Das war vom. Zuerst sind wir da in einer Wüste runtergelaufen von, wie hat das geheißen, Dry Valley. Das war das mit den Kojoten, das Steppengebiet. Und dann sind wir ja gelaufen auf einer Straße, die war 17 Kilometer eine Richtung geradeaus. Da war keine Kurven, da war gar nichts. Das war nur eine gerade. Man Gott sei Dank war es finster, da hast du es nicht so mitgekriegt. Gell? Mhm. Aber wenn du mit der Stirnlampe viel gleicht hast, hast du nur einen Strich gesehen.
Das macht gesagt, dann ja voll gaga. Ja,
das macht dich fertig, komplett. Also da, mir denkt, mir haut es die Schrauben aus. Dann läuft es ja dahin, so gemütlich, gehen ein bisschen langsam, es muss halt ein bisschen joggen. Und dann sind wir dort in der Lava-Station den Needles angekommen. Und in den Needles holt sich ja so witzig an, das ja. Ist mitten in der Wüste, wirklich mitten in der Wüste. Da hört man natürlich dort hin, umgefallen, im Sand geschlafen, verlatamiert und es hat wieder zum Regen angefangen.
Nein, bitte.
Und von dem Zeitpunkt an hat es dann geregnet, bis auf den Geisha-Pass rauf. Und das waren dann aber, glaube ich, fast 60 Kilometer rauf.
Okay, ja.
Und da hat natürlich der Hermann schwer zum Kämpfen gehabt mit Desorientierung und Halluzinationen, eben weil es auch schon zu lange gedauert hat. Dann der Regen, das Rutschige, du bist immer gestolpert, irgendwo angestürzt, weggerutscht. Also das war schon ziemlich...
Ja, und du hast ja gesagt, dass der Hermann ja eigentlich so lange Distanzen... Davor ja auch noch nie hinter sich gebracht hat.
Nein, das war sehr längst, war eben, ich glaube, das waren 50 oder 60 Kilometer, was er da mit uns einmal da bei der Sulmhütte gerannt ist.
Der hat sich das auch anders vorgestellt, gell, wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Es war alles ein bisschen anders geplant, aber ich muss ihm da auch gratulieren, weil er ist ja auch selber glücklich darüber, dass er das geschafft hat. Gell. Mhm. Aber er ist halt da auch ziemlich an die Grenzen gegangen. Da waren wir beide mit uns selber ziemlich beschäftigt. Es war hart an der Grenze. Und es war eben auch, es war extrem kalt, es hat extrem viel geregnet. Und bevor wir dann auf den Geisha-Pass gekommen sind, da habe ich noch und auch schon zum Halluzinieren angefangen, da habe ich schon mit Leuten geredet, die was nicht gegeben hat. Dann habe ich immer wieder gesagt, wir rennen im Kreis, das passt nicht und ich sehe alles immer doppelt und dreifach, obwohl das wir eigentlich immer am Dreck waren, das haben sie uns auch nachher gesagt. Der Jürgen hat das verfolgt und gesagt, nein, es hat immer alles passt, es hat immer in die richtige Richtung gerannt. Aber mir ist vorgekommen, wir rennen dort im Kreis. Ich bin mir das gleiche Haus gesehen, ich bin mir den gleichen Baum gesehen und dann habe ich das schon markiert mit Stecken, weil ich mir gedacht, ich muss ja nicht das beweisen, was da mit auf den Kreis rein. Ja, und dann sind wir halt beim heftigsten Wolkenbruch, was wir überhaupt gehabt haben dort, und da ist gewittert, da hat es blitzt, donnert, geschüttet, Sturm ist gegangen, sind wir dort angekommen, beim Auto. Dann habe ich das Auto gesehen und ich so, jetzt ist wieder Lichtblick, jetzt kann es nur gut werden. Schlimmer geht's nicht mehr. Schlimmer geht's nicht mehr. Ja, aber trotzdem, so wie zum Auto, der Hermann ist gleich einmal, der hat nur den Rucksack fallen lassen und hat am Beifahrersitz nach 2 Sekunden geschlafen. Ich habe noch nie einen Menschen so schnell schlafen gesehen.
Oh Gott.
Aber hat er sich verdient. Ja, und ich mir dann halt einmal bis auf die Unterhosen ausgezogen und dann ins warme Auto rein. Der war eingekatzt auf 40 Grad, glaube ich. Und das war eine Wohltat. Und dann habe ich auch gewusst, okay, jetzt habe ich wieder gewarnt.
Mhm. Trocken.
Und, ja. Nein, sonst war das Rennen dort aus gewesen. Also wenn das Auto nicht durch gewesen war, war es vorbei gewesen.
Okay.
Das hätte ich, da hätte war ich unter Kühlung hätte ich müssen aufhören. Mhm. Weil da war es richtig kalt. Und jetzt, ich habe jetzt kein billiges Gewand zum Laufen gehört, da spare ich wirklich nicht. Mhm. Und das Regengewand halt lang trocken. Aber wenn das einmal durchnast und du bist bis auf die Unterhosen pracknass, dass das Wasser bei die Schuhe unten rausrennt, und es ist so kalt, da geht dann nichts mehr. Gell. Da kannst du dich nicht mehr motivieren. Weil es war ja dann auf der Station war auch wieder das Gleiche wie bei allen anderen Stationen. Da war wieder nur so ein kleines Häusl, wo so eine kleine Feuerschale drin ist mit Halbgas, ist, die hat irgendwie brennt. Jeder hat sich gewandt irgendwo auf. Jeder hat sich gewandt irgendwo aufgehängt gehabt und das Drängsel ist jetzt so gerissen. Also,
jeder Campingplatz in der Gegend ist besser
beieinander. Ja, viel besser. Alles ist besser.
Jede Familie, die zötteln geht, ja. Wahrscheinlich unterwegs ist besser ausgestattet.
Ja. Nein, das ist ziemlich schlimm dort mit der Ausstattung. Ja.
Okay, dann war endlich einmal, wie lange hast du eine Pause haben können, wie lange hast du dann geschlafen einmal?
So eineinhalb Stunden circa.
Das, ja. Ah doch, so lang?
Ja. Eineinhalb Stunden.
Okay. Nein, da habe ich nicht mehr brauch- nie mehr auf.
Da habe ich, nein, da habe ich nicht mehr gebraucht. Da bin ich eigentlich dann nach eineinhalb Stunden munter geworden und dann habe ich gedacht, okay, du, passt eigentlich wieder, jetzt ziehen wir uns an. Dann holen wir uns einen Tee und dann geht es weiter.
Mhm. Und dann bist du aber allein weiter oder nein, war da der Tausch? Dann war mit dem Jürgen.
Da war mit Jürgen, ja. Mhm. Der Jürgen ist dann von dort weg mit mir ins Ziel gelaufen. Mhm. Und der Jürgen hat einfach die Erfahrung, der macht das auch schon lange, nur wir kennen uns blind. Also der hat mich nur anschauen brauchen und hat gewusst, okay, jetzt können wir laufen oder jetzt müssen wir gehen oder jetzt müssen wir Pause machen. Der hat das genau überrissen und das war einfach, da habe ich gewusst, okay, ich bin in die besten Hand. Und das war einfach dann so ein Flow, das hat richtig gut funktioniert. Und dann hat sich das auch einpendelt gehabt, gell? Darum sage ich, da waren noch mehr gegangen. Da sind wir drei Stunden gelaufen oder gegangen oder wie auch immer, wo das Gelände hergegeben hat. Dann habe ich gesagt, du, ich brauche eine Pause. Habe mich hingesetzt dort auf einen Baumstumpf, auf einen Stein oder irgendwas. 10 Minuten Powernap, aufgestanden, Stecken rein und weiter. Und dann ist wieder drei Stunden weitergegangen. Und so haben wir das dann ins Ziel gemeistert.
Richtung Ziel, ja. Genau. Weil davor waren ja schon auch, also...
Wir waren schon
auch du wirst dann ganz mit die Halluzinationen dann auch so im Laufe des
restlichen Laufs. Ja, das war ja richtig geil. Ich kenne das mit den Halluzinationen, das habe ich in Frankreich auch schon gehabt, da habe ich ständig OM-Hitten gesucht, da war die Glaselschäbern gehört. Und da war es einem so, sicher, ich habe das immer eingehalten mit Schlafen, weil die 10 Minuten Powernap, die helfen dagegen, dass du keine Halluzinationen kriegst.
Ah.
Aber irgendwie, wenn es dann einmal so weit ist, dann kommen wir es halt von selber. Und das war, ich weiß nicht, das war, was waren das, 20, 30 Kilometer vor dem Ziel. Da sind wir so dahin gerannt und dann habe ich einen Lego angesehen neben mir, mitlaufen. Mit Turnschuhen und Leiberl. Und der hat halt immer wieder gewunken und hat gesagt, geh weiter.
Ja. Deutsch gehört oder
auch? Der hat Deutsch gehört auch, ja.
Wirklich?
Ja. Der hat mir schon recht taugt, ja. Hat mich jetzt aber nicht näher gestört. Ich habe auch viel Selbstgespräche geführt, was der Jürgen gesagt hat. Der hat das auch ein bisschen verfolgt. Auf Sprachen, die was ich normal gar nicht kann. Also.
Das ist ja eine spannende Studie, oder? Wenn man dann sowas irgendwie mitkriegt oder wenn jemand das von außen dann betrachten kann, oder?
Und ja, ich glaube, der Jürgen hat seinen Spaß gehabt dabei. Ja, war richtig cool, ja.
Also in Sprachen, die du eigentlich gar nicht sprichst. Sehr spannend.
Ja. Nein, ich glaube Französisch oder was habe ich gehört.
Okay.
Ja, kann ich aber nicht.
Aha. Lustig. Du, wie schaut es denn aus? Ich habe da noch, weil ich so gebannt zuschaue und zuhöre, ich habe da mal Getränk noch. Darf man dir schon noch nachschenken?
Ja, so einen
Traubensaft. Ja. Ui, schau, der Luis ruft schnell aus und holt einen gekühlten Traubensaft. Das heißt, dieser Lego, Lego an den Turnschuhen, da hast du ihm einen Namen gegeben, wenn er dich schon eine Zeit begleitet hat.
Nein, Namen habe ich ihm keinen gegeben. Er hat mich auch, bis ich glaube, ins Ziel begleitet, ich bin Jürgen einmal wieder über einem Gerät, das war dann eine recht lustige Nummer. Aber irgendwann hat er dann einmal gesagt, passt, da wünscht mir alles Gute, der Lego an. Und dann war er weg.
Es war ein richtiger Glücksbringer.
Es war ein Glücksbringer, ja. Irgendwie hat er mich immer antrieben ein bisschen und hat gesagt, okay, bist du im richtigen Weg.
Eine positive Halluzination. Ja. Nein, irre. Hey, du kannst da ein Maskottchen jetzt wegen den machen lassen, oder?
Ja.
Nach den Beschreibungen,
ja.
Wie er ausgeschaut hat.
Nein,
das wird dann dein Markenzeichen.
Ein paar Freunde haben mir schon mit ChatGPT so Fotokollagen mit Lego angemacht.
Also, ja. Okay. Ist da noch was passiert? Bei was für einer Meile sind wir da jetzt schon?
Sind wir schon bei 210 Meilen, sind wir da schon.
Okay.
210, 220 Meilen.
Was war zum Schluss hin dann noch? Wie war es dann mit den Viers? Wie war es im Kopf?
Ja, die Viers, das habe ich einfach weggedacht.
Das war dann echt weg?
Die Schmerzen waren natürlich da. Also wenn ich wieder nachgedacht habe, habe ich schon gemerkt. Aber ich war einfach in so einem, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, ich bin eigentlich neben mir gelaufen. Ich habe mich auch teilweise selber laufen gesehen. Also du bist in einer Parallelwelt. Und du funktionierst das Körper nicht mehr. Du merkst auch, dass der komplett auf Überleben umschaltet. Der Rumpf selber, das war alles warm. Die Extremitäten sind immer kühler geworden. Also du merkst genau, er schaltet in einem Modus, wo du sagst, er geht auf Überleben. Gell? Und du funktionierst wie ein Uhrwerk. Der macht genau das, was du im Hirn quasi steuerst, macht der Körper. Auch nicht mehr, nicht weniger. Und du hast da so einen Art Flow, kann man sagen. Und das geht immer weiter und immer weiter. Bist dann einmal du selber. Also du bist in einer anderen Welt.
Musik.
das ist Runner's High wahrscheinlich viel ja, extremer als man.
Ja, das Runner's High kenne ich jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es einmal gehabt, das war so einen Tag gehabt, da ist es wirklich gut gegangen. Mhm. Aber jetzt nicht bei deinem Lauf, sondern ein anderes Mal. Aber das kann man noch sagen, okay, das ist hoch 10.
Auch für außerkörperliche Erfahrung.
Total, also. Weil du denkst noch nach, warum schaffe ich das eigentlich? Das, theoretisch darf es nicht funktionieren.
Also über das hast du erst dann nachgedacht?
Das denkst du dann nach, ja. Mhm. Oder überlebe ich das überhaupt? Oder lebe ich überhaupt noch? Oder was ist das eigentlich, was ich da mache? Also du hast dann schon schwere Gedanken. Und dann kommst du halt immer näher Richtung Ziel. Und es wird halt, jeder Kilometer hat dann gefühlt 10 Kilometer. Weil es einfach nicht enden wollend ist. Und es ist einfach so eine weite Strecke. Und das ist unfassbar. Und dann hast du dann zum Schluss, die letzten 10 Kilometer war dann ein Radweg an der Straße entlang. Und du kommst nicht an. Wildnis und der Highway, halt, was da durchgeht. Mhm. Und der Colorado River rennt vorbei. Aber da war es eh stockfinster. Da hat der Jürgen quasi ein 10 Minuten langes Video von mir gemacht, wo sie da alles rede und was ich da erzähle. Und das schaue ich mir echt gerne an, weil da glaube ich schaue bei einem anderen zu.
Echt?
Also das bin nicht ich. Also das ist, als wie wenn ich 5 Promille hätte. Erst einmal, ich schlankel, ich rede wie das Zeug, ich lalle. Also komplett anders.
Das ist nicht erschreckend irgendwie? Wie kannst du das betrachten?
Erschreckend, ja. Oh. Nein, irgendwo sage ich, okay, ich bin stolz drauf, dass ich sage, okay, ich kann mich so treiben oder so an die Grenzen bringen, wo du sagst, okay, vielleicht da hätte jeder andere schon lang aufgegeben oder hätte es nicht geschafft. Und dass du noch zu einer Handvoll von dir dazuzählen kannst, das ist natürlich schon ein Wahnsinn.
Es ist wirklich irre, irre.
Ja, es ist irre. Jetzt, wenn ich es erzähle wieder, kann ich es ja wieder nicht glauben.
Na Wahnsinn, als wärst du nicht dabei gewesen wahrscheinlich.
Ja, das ist...
Ein Film, der rennt.
Das ist ein rennter Film, aber ja. Und ja, und dann kommst du in die Nähe vom Ziel und dann denkst du, das war's jetzt oder was? Das gibt's ja nicht. Kann ja nicht alles gewesen sein.
Du warst dann einfach wieder so gut drauf. Und
ja, waren sicher, du weiß ich, da habe ich das sicher mit einem selber. Ah, schau, da vorne ist das Ziel. Und dann sage ich zum Jürgen, soll ich jetzt ins Ziel laufen? Und er sagt, ja, na sicher, war nicht schlecht.
Wie ist die Choreo ausgemacht?
Dann habe ich gesagt, ja passt, er geht vor oben zu, dass er mich fotografieren kann und ich soll von hinten unten einfach ganz normal ins Ziel laufen. Sag ich, was, da oben? Oder sag ich, ja, da oben und dann ins Ziel. Und dann siehst du halt den Teppich, was vorhin aufgelegt hat, bevor du ins Ziel kommst. Und dann habe ich mir schon gedacht, dann bin ich mir kurz stehen geblieben. Und mir denkt, da passt was nicht, ich bin falsch oder es kann nicht sein, dass ich jetzt da bin. Aha. Und dann hat die eine schon geteilt, die Helferin, was du sagst, ja, rein weiter ins Ziel,
jetzt ist soweit. Du bist doch richtig.
Du bist richtig und du bist durch. Und dann gehst du um die Kurve und dann ist es erledigt. Und dann denkst du, boah, Gott sei Dank. Dann fällt einmal so ein richtiger Stein runter und dann, ja, im ersten Moment registrierst du es einfach nicht. Da bin ich durch und dann habe ich mich orientieren müssen, wo ist wer, was passiert da jetzt eigentlich.
Ja, und das war dann ja auch total spärlich, alles zusammen.
Ja, total spärlich, ja.
Da waren gerade noch ein paar Leute und dann mit der Traversen ist da gestanden, irgendwie mit dem Banner.
Ich hätte müssen warten bis am nächsten Tag um 9, weil da ist der letzte einer gereint und da war die Hütten voll.
Nicht im Ernst. Ja. Für den haben sie auch Trara gemacht.
Ja, ist aber bei jedem Lauf so. Also der letzte wird am meisten gefeiert.
Weil dann Schluss ist, ne? Das ist quasi der große Abschluss, da kann man zusammenpacken und heimfahren, passt. Ihr müsst euch alle, die zuhören, dein Instagram-Account, dem muss man folgen, man muss sich das anschauen. Und ich gehe davon aus, dass da noch sicher noch Material kommen wird in nächster Zeit.
Ja,
gell?
Sicher noch was, ja.
Ja, aber ein Video ist schon, das super zusammengeschnitten ist von einigen so Highlights und dass man ein bisschen ein Gespür kriegt, erstens von dieser Naturgewalt, die dort ist. Du auch in Bewegung, man sieht deine Füße bandagiert und was da nicht alles passiert ist, die Blosen sieht man auch. Also bitte schaut euch das an, das ist echt beeindruckend, es bleibt an wirklich die Spucke weg. Und jetzt, wo deine Erzählung noch dazu kommt, das ist schon irre, gell?
Ja,
und dann stehst du dort am Oben, das war ja, wie spät warst du, wenn du angekommen bist? Also so jetzt
ja, 23 Uhr irgendwo dazwischen.
Ja, genau. Nach unserer Zeit, so 7 in der Früh oder so,
genau,
gell?
Genau, ja. 9 Stunden, glaube ich, waren wir hinten.
Ah, ja. So, ah, ja. So. Was war dann das Erste, was du gemacht hast?
Ja, da bin ich durchs Ziel, dann haben sie mir ein Foto gemacht vom Zieleinlauf. Dann habe ich einen Jürgen umarmt, dann habe ich meine Helferin umarmt, die was da gewartet hat auf mich. Dann ist aber eh schon die von der Veranstaltung gekommen und hat gesagt, da schnell deine Gürtelschnalle aussuchen, weil das eine individuell, da gibt es ja keine gleiche, das sind ja alles verschiedene.
Ja, das sieht man auch, das ist dann so ein kompletter Tisch gewesen, gibt unterschiedliche.
Ja, und das ist ja ein Künstler, was den man entwirft schön. Und da musst du deine aussuchen, dann drucken sie ein Häferl in die Hand, da steht oben ein Finisher. Dann Omi, Foto nachher.
Genau.
Und dann, wir wünschen dir alles Gute. Das war's.
Irre, ist das irre.
Ja.
Wie viele Leute haben gefinisht?
159, glaube ich. Ja. Relativ viel ausgefallen, ja. Aber was ich dann gelesen habe, von den Finisher waren, glaube ich, 65%, die das erste Mal an 200 Meter gelaufen sind.
Echt so viel?
Also
das sind doch viele, oder?
Ja.
Boah.
Also 65%, die was durchgekommen sind, haben das erste Mal an 200 Meter gehört. Gemacht. Du gehörst dazu.
Boah.
Das zeigt. Na,
du kannst so stolz sein auf dich.
Ja. Also das war schon recht cool.
Weißt du, wie viel da du eigentlich bist? Weil, weißt du das, ne?
Ja, ich bin gesamt 95. und in der Altersgruppe öfter.
Traute.
Ja.
Gratuliere.
Ja, Mittelfeld, kann man sagen.
Boah. Schon geil.
Ja, aber um das ist es mir gar nicht gegangen. Ich habe es erst, glaube ich, erst dann 3 Tage später der Frage, da schaut einmal, was ich da geworden bin. Mir war einfach nur wichtig, dass ich dort ankomme. Mhm. Ich weiß nicht, wenn ich was beweisen habe, wohin, gell? Mir selber oder wenn anderen, aber ich glaube eher mir selbst, was geht. Und darum sage ich, es geht mehr. Weil ich habe so eigentlich muskulär oder konditionell habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Von dem her war sicher noch was gegangen. Mhm. Und wenn die Füße nicht so im Eimer gewesen waren, war das Ganze wahrscheinlich sogar Spaß gewesen.
Lässt sich das lässt sich nicht ändern? Oder lässt sich das, dass die Füße besser beieinander sind? Es kann man bei so einer Witterung und wenn so ein Wetter mitspielt, kann man das ja gar nicht besser machen. Oder das geht
nein.
Ja gar
nicht, oder? Nee, ich habe die Erfahrung nicht. Gell? Ja. Ich habe das vorher nicht gehabt, ich habe das nicht kennt mit Blasen. Ich bin 100 Meilen in Frankreich gerannt, da habe ich nicht einmal gar nichts gehabt. Also
genau, das darf man jetzt an der Stelle nicht mehr erwähnen, das war ja vor einem Jahr, ne?
Ja, genau, ja.
Ja.
Und da habe ich gar kein Problem mit Blasen gehabt. Sonst auch noch nie mit Blasen ein Thema.
Mhm. Das war wirklich der viele Regen, kann man
das
sagen?
War der Regen, ja.
Das
es wagt sich nachher nicht mehr die Haut auf und das, wenn man mit langem Schwimmbad ist, weiß man ja, das wird dann so schrumpelig und das wird dann alles dicker und das reibt dann und dann ist das halt ein Problem.
Mhm.
Und ich weiß halt jetzt aber auch nicht, wie du das abwenden kannst. Also vielleicht, dass du mit Vaseline einschmierst, dass die Feuchten nicht zurückkommen.
Mhm.
War mir das erste eingefallen, gell? Aber nein, weil Vaseline ist also so ein ganz wichtiges Tool, was wir da haben.
Mhm.
Weil da schmierst du eigentlich eh überall ein.
Alles, was reiben
kann. Alles, was reiben kann. Da in die Achseln da oder beim Rucksack.
Mhm.
Weil der Rucksack hat ja auch 9 Kilo gehabt, muss man auch dazu sagen.
Mhm.
Der war nicht so leicht. Aber da habe ich wirklich gar nichts gehabt.
Also so Körper unversehrt?
Unversehrt, komplett unversehrt.
Voll schräg. Knie?
Gar nichts.
Hüften? Nichts?
Nichts. Darum sage ich da.
Super vorbereitet.
Ja, super, total. Da, also vom Training ist alles passt. Und,
ja.
Und auch das Training selber, ich sage, das hat mir mental extrem viel gebracht. Weil ich sage, du hast das, dass du einen Trainingsplan hast, musst du zu wie gehen. Du musst dich da irgendwie zwingen dazu, weil ich wollte das nicht einreißen lassen, dass ich da irgendein Training auslose, weil das liegt ja nicht in meinem Naturell. Also du kämpfst halt immer von einem Training zum nächsten und da musst halt immer dein Ego und dein mentales Ding stärken, gell?
Mhm.
Und das hat man, glaube ich, schon viel gebracht.
Mhm.
Und natürlich die Fitness,
ja.
Dann rauskommt natürlich auch. Also da, darum sage ich, theoretisch gegangen die 300 Meilen
ist ja
oder mehr.
Du, aber jetzt war es dann am 15. Oktober war das dann gefinisht.
14.
Am 14. Entschuldigung, genau, am 14. Oktober war es dann
gefinisht. Nehmen wir ganz genau.
Genau. So viele Stunden mehr waren nicht gegangen. Genau, also am 14. Oktober war es dann gefinisht und dann bist du da eingelaufen, du bist beglückwünscht worden und dann?
Und dann sind wir ins Hotelzimmer gegangen und dann habe ich ein richtiges Corona getrunken.
Ja.
Ja. Das war meine Belohnung.
Das wird ja eingefahren sein, ha?
Ja, ziemlich.
Hast du das ausgetrunken überhaupt?
Ja, habe ich ausgetrunken, aber. Also, geschmeckt hat es mir nicht so richtig.
Aber wir haben ja bei unserem ersten Gespräch auch davon geredet, mit was belohnst du dich dann auch? Was sind die Goodies oder was ist es? Ja? War das vielleicht das Corona-Bier oder was?
Das war dann das Corona.
Ja. Echt wahr?
Ja.
Wirklich?
Nein, weil da haben es beide schon dann gewartet. Der Hermann hat ist dann gerade munter geworden. Der hat relativ viel geschlafen. Der hat dann meinen Zieleinlauf verschlafen. dann haben wir halt im Hotel haben wir das ganze Revue passieren lassen und haben was getrunken.
Aber geht das überhaupt? Ich meine, was das...
Ja, es geht schon.
Ja. Das muss aber dann schon ein ziemlicher Flash sein, oder?
Ja,
dann,
schon.
Wenn man dann so sitzt in einem Hotel nämlich dann auch wieder und man bewegt sich nicht und läuft nicht und hat ein normales Gewand an und sitzt dann dort an der Decke oder keine Ahnung, oder im Zimmer.
Im Zimmer sind wir gesessen,
ja. Zimmer und
ich bin in meinem Bett gesessen, also da habe ich die Füße gerade gestreckt gehabt, also da hat man nichts weder, frisch verarztet gewesen, gell. Und ja, schlafen wir wenig können, weil ich war in so einem Rhythmus drin, eben die 10 Minuten schlafen und dann wieder laufen.
Klar.
Das hat auch nicht gleich funktioniert. Irgendwann habe ich da mal eingeschlafen. Da habe ich gut geschlafen.
Ja. Hat es danach noch irgendwie was gegeben, so eine Nachbetreuung oder so? Nicht?
Nein, war nichts. Nein, vorher also damit dann die Jungs im Zimmer.
Okay, ja.
Mhm. Da
auch von der Organisation selber?
Nein. Nee,
du warst dann einfach erledigt und passt.
Genau.
Und, ja. Wann habt ihr euch dann am Heimweg gemacht?
Ja, wir sind ja dann am 16. weitergefahren Richtung Las Vegas.
Las Vegas! Woohoo!
Ja gut, meine Füße haben halt immer mehr weh da, weil du es nicht bewegst, tut es immer mehr weh. Jetzt habe ich natürlich die Reise von Moab nach Las Vegas, das waren auch 6,5 Stunden Autofahrt. Und da siehst du da relativ viel Gegend, weil da schreibe ich nur, Achtung, die nächste Tankstelle kommt in 480 Kilometer. Tankgescheiter. Also da kommt nichts, also, aber super Gegend, also richtig schön zum Anschauen und... Da fährst du dann auf so schnirlgroße Highways dahin, so wie du es so kennst.
Ja.
Und dann kommst von der Wüste, wo du keinen Menschen siehst, in eine Metropole, wo vor allem 2 Millionen Leute auf der Straße unterwegs sind. Und das war ein Flash momentan. Aber möchte ich auch nicht missen, also war auch recht cool. Das hat schon passt.
Was hast du gemacht in Las Vegas dann?
Jetzt schauen wir mal im Caesars Palace, haben wir eingecheckt.
Yes, cool.
Und ich sage, ja, jetzt gehen wir Corona trinken an die Bar. Ja, machen wir. Aber dann, nachdem das Corona nachher dort $19 kostet, eins. Und im Moab hat es da nur $5 gekostet. War dann ein relativ ein kurzes Gastspiel an der Bar. Ja, und dann sind wir essen gegangen, ein bisschen Sightseeing, ein bisschen durchgeschaut.
Ja.
Ich mir durchgewählt. Aber ich wollte es ja halt auch sehen, gell.
Wenn man schon dort ist, wann erlebt man das wieder so schnell noch?
Nie mehr. Wenn ich nachher dann noch einen Tag länger, weil mein Flug ist gecancelt worden, weil ich war dann am 17. heimgeflogen, am nächsten Tag. Und dann bin dann aufgestanden davor und schaue aufs Handy und mein Flug ist gecancelt. Ja, super. Und die anderen zwei sind ja weitergefahren Richtung L.A.
Aha.
Ja, die waren dann noch auf einem Konzert.
Boah.
Und ich sage, ja, ich muss einmal am Flughafen, ich muss einmal checken, ob der ein Hotel für mich haben oder wie auch immer, weiß ich nicht.
Genau.
Ja, da haben wir mir nicht helfen können. Und habe dann ein Hotel buchen müssen und habe halt noch eine Nacht dort verbringen müssen. Und dann, das war dann am Vormittag, waren wir am Flughafen, dann war jetzt Mittag, habe ich ein Hotel gehabt, bin ich dort hin, die waren echt lieb. Ich sage, ich brauche das Zimmer aber bitte gleich, nicht erst um 16 Uhr, so wie es drin steht, weil ich bin einfach so müde. Ich habe den so laut da.
Hast du den Pulli angekommen und Leute, ich habe
gestunken wäre so viel.
Bitte sperrt es mich weg in ein Zimmer.
Nein, dann habe ich so laut da, den haben wir dann wirklich gleich ins Zimmer gegeben. Da bin ich dann rein, habe mich duscht. Hab gedacht, was mache ich jetzt mit dem anbrochenen Tag? Habe mich ins Bett gelegt und habe geschlafen bis am nächsten Tag um 7 Uhr davor.
Schau, sinnvoll genutzt.
Ja. Ah, das war dann richtig, richtig klasse. Und dann hat er alles hingehört, also dann meinen Flug gehabt und bin dann am Sonntag zum Mittag gelandet.
Mhm. Wie du dich auf den Weg gemacht hast zum Moab, hast du irgendwann an diese Situation gedacht, wenn du heimfliegst?
Nein.
Hast du das nicht? Also irgendwann, wenn ich dann heimkommen wäre, was wird dann sein? Hast du gar nicht?
Nein, das habe ich gar nicht gedacht, weil ich habe immer wieder gedacht, was ist, wenn ich nicht mehr heimkomme. Das habe ich die Gedanken schon auch gehabt.
Wirklich?
Ja. Also ich bin eher der Mensch, der was immer alle Eventualitäten berücksichtigt. Weil es hätte sein können. Also wir waren da teilweise in Geländen unterwegs. Da würde es bei uns in Österreich nicht gehen dürfen, weil es einfach zu gefährlich ist. Da waren Absturzkanten, da ist runtergegangen 200, 300 Meter. Da bist du halt in den Frühregen, in den rutschigen Klumpen, bist du umgemarschiert. Also das war schon teilweise ziemlich grenzwertig. Aber ein Erlebnis, was unbeschreiblich ist. Man muss auch sagen, es war jetzt kein Wettkampf für mich. Gell? Es war aber ein Kampf gegen mich selber. Nicht gegen eine Uhr, gegen irgendeinen anderen, sondern aber gegen mich selber.
Was ist denn gekommen für dich?
Ja, mein Selbstvertrauen. Extrem. Selbstvertrauen ist richtig da, weil ich weiß, was ich kann. Und jetzt ist es bestätigt, dass ich es kann. Vorher habe ich schon mal gesagt, das kann ich schon, das mache ich schon. Mhm. Aber einen Beweis habe ich nicht gehabt. Jetzt habe ich einen Beweis. Und ja, das Problem ist, ich bin immer noch nicht zufrieden. Und das ist ein bisschen eine schlechte Tugend von mir. Ich kann schwer mit irgendwas zufrieden sein. Mhm. Ich habe das zwar jetzt geschafft und da bin ich super stolz, aber ich sage immer, war vielleicht ein bisschen besser gegangen oder gibt es nicht noch was Härteres oder Längeres oder Besseres. Und das werden wir auch noch finden.
Okay, also da startet bei dir jetzt schon eine Suche, aber nein, keine Suche nicht.
Die Gedanken sind da. Mhm. Und eben, da haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon geredet, das mit Nepal, das verfolgt mich schon sehr. Mhm. Also da, das würde mich schon sehr interessieren. Also wenn das irgendwie zusammenbringen könnte.
Das wäre...
Die Annapurna-Umrundung.
Ja, genau. Das hat nochmal ganz andere, ja, andere Herausforderungen.
Ja, es war ein anderer Kontinent, es war dann Asien. Mhm. Weil mit den Kontinenten, das taugt mir irgendwie.
Ja, weil du hast da fast so eine Checklist,
ja, was
du
da... Südamerika, Nordamerika, Europa, das habe ich schon alles. Es war dann Asien, Afrika war dann auch noch, Südafrika, das mich sehr interessieren. Ja, aber das mit der Annapurna, das ist eben ein rein Eigenprojekt, da ist kein Wettkampf oder irgendwas, sondern da musst du wirklich alles selber durchplanen. Und da gibt es dann nur so ein Ranking im Internet. Da musst du dich vorher anmelden, dass du das machst. Mhm. Und dann zum Schluss musst du dann die Zeit reingehen.
Aha.
Und dann wirst du dann gelistet.
Aber es ist ganz selbst organisiert.
Alles an Support.
Aber man muss es natürlich belegen können mit...
Genau, du musst dann den GPS-Track einschicken.
Aha.
Der ist auch brutto gerechnet, also da werden die Schlafpausen alles mitgerechnet. Mhm. Und dann kommst du in ein Ranking. Und jetzt gibt es dort, glaube ich, Radlfahrer haben schon ein paar gemacht und Läufer, glaube ich, sind 3 oder 4 gewesen, was sie bis jetzt gemacht haben.
Nein.
Ja. Ja, weil die Höhenlage relativ hoch ist. Du kommst ja da auf 5400 Meter rauf. Also das ist dann schon ziemlich dünn die Luft.
Und das wirst du dir geben?
Das würde ich mir gerne geben, ja. Zu meinen 50er.
Wenn du schluckst sogar der Luis, das habe ich jetzt gehört. Weil das ist sogar das ist auf der Aufnahme. So nicht, der hat so laut geschluckt, der ist jetzt ganz anders geworden. Das ist ja unpackbar.
Nein, das war schon, das ist ganz oben auf der Liste, ja.
Okay, aber das ist immer irgendwann, das ist erst irgendwann einmal, oder?
Ja, nachdem ich nächstes Jahr 50 wäre.
Und ich möchte das schenken,
gell? Ich möchte es gerne schenken. Mhm. Schauen wir. Ich muss schauen, ob ich das organisieren kann. Mhm. Weil das ist schon viel.
Ja.
Aber.
Jetzt möchte ich aber auch noch dein aktuelles körperliches Wohlbefinden. Wie geht es da gerade? Wie geht es die Fussis?
Die Fussis werden langsam besser.
Langsam besser.
Aber es tut schon sehr weh. Ich bin da früh beim Aufstehen, weil es ist ein bisschen spannend. Untertags beruhigt es sich ein bisschen. Ja. Aber es ist ein Weg der Besserung.
Ja.
Und okay. Ich sage mal, alles 20 cm über den Knöcheln, bestens.
Super.
Kommt schon wieder trainieren. Also
Du gönnst aber momentan noch Pause.
Ja, geht jetzt nicht. Ja.
Du hast da einiges abgenommen, gell, in diesen Tagen?
4 Kilo abgenommen, ja. Aber ich esse wie ein Drescher momentan. Also alles, was mir unter die Finger kommt, wird gefuttert.
Ja, nein. Ja. Wie ist der Rhythmus jetzt? Bist du wieder drinnen in deinem eigentlichen Biorhythmus?
Ja. Nein, ich bin am Montag ganz normal arbeiten gegangen.
Das ist ja sowieso das Allerärgste. Ja. Ich meine, was haben sie denn da? Genau, arbeiten. Du bist beruflich Gruppenbauleiter bei einer großen Baufirma. Ja. Die haben mir das auch alle mitgekriegt. Also du hast das, ja klar, die wissen, was du da jetzt gemacht hast. Auch, wie war das am Montag?
Ja,
wer hat das verfolgt?
Die ganze Firma eigentlich. Die ganze Firma bis zur Geschäftsführung auf, wir haben da mitgefiebert.
Wow.
Ja. Und in meiner Niederlassung in Graz, da bin ich am Montag reingekommen und da hat es ein riesen Willkommensfrühstück gegeben.
Na, schön.
Ja. Ich bin reingegangen, auf einmal sind wir mit den Papierschlangen geflogen.
Mei, super.
Da haben mich echt gefreut, ja. Das war richtig lieb.
Mei, schön.
Da haben sie auf Flipchart, haben sie die ganzen Fotos aus der Gruppe, haben sie ausgeschnitten und aufgepickt gehabt. Nein, das war richtig cool. Also die haben einen riesen Anteilnahme gehabt.
Boah.
Und natürlich Gratulationen für alle Instanzen, die wir haben. Also das Feedback war schon ziemlich gut.
Das glaube ich. Boah.
Ich habe gar nicht gewusst, dass mich so viele Leute mögen.
Ist das nicht schön?
Ja, ist schon schön, ja.
da merkt man erst, wie viele Leute das an, also einfach im Augenwinkel haben und schon wissen, wer man ist und was man tut. Mhm. Aber wenn sie es dann vielleicht gar nicht so direkt sagen, aber wer einen so irgendwie doch alle wahrnimmt, gell?
Ja, nein, das hat mir schon sehr gefallen. Ja.
Ist das schön.
Und meine Geschichte muss ich halt auch, weiß nicht, ich habe jetzt, glaube ich, schon 20 Meter Zeit.
Ja, bitte, wer hat denn schon alle angeklopft? Was ist schon alles passiert jetzt in die paar Tagen? Du bist ja noch gar nicht so lange da, es ist so arg.
Na, gar nichts eigentlich. Nein, gar nichts.
Sag bloß, wir haben das doch fast exklusiv jetzt. Hm?
Das ist jetzt einmal exklusiv.
Leute, habt ihr das gehört? Wir haben diesen unglaublichen Menschen ganz exklusiv bei uns. Tag ab Hof. Leute, ihr seid die Ersten, die wir das so schnell schneiden und so schnell veröffentlichen, dass das wirklich hinausgeht jetzt und sich gleich einmal gut streut und die Leute das ganz frisch, wie frisch aufgebrochene Semmeln kriegen.
Das ist ganz frisch.
Danke für das Vertrauen auch, dass du das herkommst und so.
Nein, das letzte Mal so wohlgefühlt.
Ja. Ja, cool, ja. Na, voll. Und das ist so, ich bin so geflasht. Ich werde morgen spritzen haben, wahrscheinlich bei meinem Knack. So. Von lauter Kopfschütteln. Von lauter Kopfschütteln, weil ich nicht glauben kann, dass sowas möglich ist. Dass ein Mensch, dass du, der du mir so gegenüber sitzt jetzt auch, mit deinem Strickhammer hast auf, ganz lässig, den Moa-Pulli hast an, dein Sweater, und du streust deine Augenglänzen immer noch, du hast ein verändertes Gesicht.
Ja, ja. Das haben wir schon ein paar gesagt.
Ja, wirklich. Das ist spannend.
Das Angespannte ist weg.
Ja, genau. Du schaust gelöst aus. Ja. Du hast doch eine andere Farbe irgendwie, eine andere Gesichtsfarbe.
Ja, das ist, weil das Leben wieder zurückkommt.
Na, Wahnsinn. Ja. Echt.
Nein, es hat mich schon verändert, muss ich schon sagen. Also, aber ins Positive.
Ja. Du, und jetzt hakel mal ganz kurz bei deiner Family, bei deiner Frau. Mhm. Wie ist das jetzt also danach und so? Wie nimmt denn sie das Ganze wahr? Und wenn du jetzt auch von nächsten Dingen schon redest oder so ein bisschen herumfantasierst, wie fühlt sich das für sie jetzt auch gerade an? Auch das ganze Sorgen machen, das dazwischen ja auch war. Mhm. Ja, und auch das, hab's wahrscheinlich daheim auch besprochen, dass die Geschichte vielleicht auch nicht gut ausgeht. Mhm. Wie ist so ihr Perspektive? Ich meine, sie sitzt jetzt nicht da, aber...
Nein, das Erste, was er mir gesagt hat, wie ich am Flughafen angekommen bin, sie ist so froh, dass ich wieder da bin und dass ich also ganz angekommen bin. Das ist einmal das Wichtigste. Und dann habe ich gesagt, wir haben es besprochen gehabt, wo so alles sein kann. Und ich habe gesagt, aber wir vertrauen uns blind. Und sage, die lassen nicht im Stich. Ich war eine Grenze gegangen, wo ich sage, okay, ich verliere alles. Gell, das hätte ich nicht gemacht. Aber ich sage, solange es irgendwie geht, mache ich das. Und da steht sie auch dahinter. Gell? Und auch mit den Spinnereien, was ich wieder vorhab, da sagt sie nur, ja, mach so lange du es kannst. Und sie steht mir da sicher nicht im Weg, sondern sie unterstützt mich da ja. Und da muss ich echt nochmal sagen, wie dankbar, dass ich da bin, weil ist ja damals meine zweite Frau und dass ich so einen Glück gehabt habe, da bin ich schon sehr gesegnet. Das ist ja nicht nur meine Frau, sie ist meine Seelenverwandte, mein Kumpel. Mit der kann ich alles machen, gell? Also das, und wir können uns gegenseitig verlassen drauf. Das Vertrauen ist da schon riesengroß. Aber natürlich, sie macht sich halt Sorgen. Aber es ist, glaube ich, normal.
Sicher, wenn man sie liebt und wenn man beieinander ist, hey, da geht man doch alles mit und man spürt das dann ja auch, oder?
Ja, sicher. Und ich habe dann auch oft das schlechtes Gewissen, wenn ich sage, okay, du möchtest das wieder machen, und dann denke ich mir, ob das nicht zu viel wird für sie, gell? Aber die steckt das so professionell weg und sagt, okay, passt, gehen wir es an. Wo brauchst du Unterstützung? Sie kommt bei der Heimat dazu, machen wir die Füße schnell. Da haben wir das Halm, da haben wir das Pickerl und da haben wir das Pflasterl. Dass ich ja wieder gesund werde, dass ich wieder trainieren kann.
Ja.
Ich sage, ich tat schon wieder gerne. Sie hat gesagt, nein, das glaube ich, das wird noch nicht gehen.
Warte ein bisschen, ja.
Da bremst du mich jetzt ein bisschen zurück.
Gott sei Dank. Ja, das brauchst du auch und das, dafür ist man dann ja auch da und das ist das Schöne am Banana sein, oder dass man sich gegenseitig in die Hehe hebt, unendlich, und sich aber ein bisschen auch den Boden gibt. Gell?
Genau.
Jetzt ist wieder ein bisschen
Ruhe. Das ganze Umfeld, das passt genauso von der Firma aus. Also die unterstützen das genauso. Mhm. da habe ich nie ein Problem mit dem Urlaub, das, da gibt es keine Themen. Also das passt schon alles. Ganz gut. Schön. Der Freundeskreis auch, also das hat sich auch alles ergeben durch den Verein. Mhm. Und das ist wie eine Familie für mich.
Du, da steigen wir nachher noch ein. Ich möchte jetzt das vielleicht wirklich so ein bisschen einhakeln noch bei dem Gefühl. Weil ich habe ja auch dich gefragt, vor deiner Abreise schon und dann danach auch, ob du nicht 2, 3 Lieblingssongs hast in deinem Leben, die dich schon so begleiten, irgendwie auch, und so All-Time-Favorites. Mhm. Und du hast mir 3 Liedtitel geschickt und genannt. Und wir hätten uns einen Song ausgesucht und würden den ganz gern für dich spielen.
Das freut mich schon die ganze Zeit.
Ja, dann. Ja.
Der Wunschsong.
Ja, genau, dann legen wir los.
Weil das gerade so schön zu der Stimmung passt. Komm, jetzt diese Trash-Metal-Geschichte.
Ja, ich mach das. Dir nichts verraten. Ready?
Ready, steady, go.
Okay.
Bleibt für immer, weil so viele Menschen gehen vorbei, den nimmst du gar nicht wahr. An die meisten Gesichter willst du nimmer mehr erinnern. Nur die besten gehen mit und bleiben über die Jahre.
Von mir und von meiner Frau, weil es genau passt.
Yes. Oh. Danke, Luis, gut gemacht. Zusammen alt werden, ja, schön, hey, bitte, ihr werdet das machen. Ist der Plan, gell?
Ist der Plan, ja.
Hey, du bist ja schon Opa.
Ich bin Opa, ja.
Apropos alt werden. Du bist ja schon Opa. Wie alt ist dein Enkel?
Vier.
Vier. Deine Kinder, was sagen die zu dem ganzen Abenteuer, das du gemacht hast? Wie haben die das so wahrgenommen?
Ja, die Tochter, die hat mitgefiebert. Die war in der Gruppe auch drinnen. Ja. Und ja, die hat mit der Weiche telefoniert, hätte das auch nicht glauben können, dass der alte Dad das zusammenbringt.
Wie alt ist deine Tochter?
24.
24, ja. Ah, Wahnsinn, okay.
Und ja, der große Sohn natürlich auch super und quasi mit.
Nein.
Ich kann jetzt mit Sport jetzt so nicht viel anfangen, aber natürlich. Quasi. Und der Junior ist mein größter Fan eigentlich. Mhm. Der ist mit Hilfe. Der ist halt komplett dahinter. Er ist selber auch ein Läufer, tut auch gerne laufen. Mhm. Ja, das passt super.
Du, und das hat ja auch, ist er da auch schon Teil von der, du hast ja erwähnt, während dem Erzählen vom Moab, KTC, Core Alm Trail Running Club,
ja,
wo ihr ja auch dabei seid.
Sind alle dabei.
Das auch, der Kleine auch schon?
Ja, sicher.
Echt?
Ja.
Hey, wie cool.
Ja.
Hey, und das ist die Gruppe wahrscheinlich, von der du geredet hast, oder? Oder habt ihr
ja,
eigene?
Ja, auch, aber über eigene Moab-Gruppen gemacht.
Aha.
Wo dann noch Auserwählte drinnen waren,
okay.
Wo auch dann Außenständige, die nicht im Verein sind.
So
wie mein Chef zum Beispiel.
Ja.
Oder andere Freunde, was ich noch habe.
Was du einfach immer wieder ein bisschen News genau. Eingelassen hast.
Genau,
also.
Ja.
Okay.
Mhm. Und da ist ja richtig abgegangen drinnen. Da hat sich ja eine richtige eine Community entwickelt.
Ja, das schweißt ja total zusammen für alle, die da reinkippen oder?
Ja.
Und mit dir mit sind und die ja da auch.
Ich habe das ja erst im Nachgang, nach dem Lauf einmal irgendwann gelesen, was da alles reingeschrieben worden ist. Also die haben da richtig mitgeführt. Die haben da immer genau geschaut, wo ist er, was macht er gerade, macht er gerade Pause. Dann ist einmal so im GPS-Track immer so ein Hackler drinnen, so ein langer, gell?
Mhm.
Und der geht über zwei Canyons drüber. Das schaut aus, als würden wir da irgendwie falsch abgebogen waren. Da war ein Fehler im Track.
Aha.
Weil im Endeffekt kannst du es nur mit dem Hubschrauber zurücklegen, so strecken. Und natürlich, dann haben wir einen, der kennt sich da ein bisschen aus. Ich sage, ja, das ist ja mit dem Hubschrauber geflogen.
Natürlich, die haben ihn geholt, oh mein Gott.
Natürlich ist dann gleich ein großes, hallo, was ist da los?
Mhm.
Aber im Endeffekt war es nur ein Fehler. Und, aber da sind sie alle fest dabei gewesen. Ja.
Mei, wie schön. Und der Junior im All, wie lässig, bitte. Und dieser Core Alm Trail Running Club, da sind sie ja Mitglieder. Und das ist ja, also ich möchte das auch alles verlinken, gell, was wir da heute reden in den Shownotes. Erstens vom Club, dann natürlich Moab. Wie lange kann man das nachträglich alles noch so sich anschauen eigentlich auf der Website, weißt du das?
Ja, das bleibt jetzt drin bis zum nächsten.
Bis zum nächsten? Ja. Wie genial. Okay.
Ja, aber jetzt sind die Fotos auch schon drin.
Jawohl.
Ja, das sind, glaube ich, heute oder gestern oder heute angekommen. Ja.
Das will ich alles verlinken, Leute. Ihr müsst euch.
Nein,
wirklich?
Ja.
Ihr müsst euch das auch anschauen, der ihr zuhört. Ja. Gebt euch. Auch wenn ihr, ich meine, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin auch, sind wir unter uns. Und ich habe das eh schon erfahren, jetzt, dass ich keine Läuferin bin und auch nicht sportfanatisch, aber sowas fasziniert mich, weil das was anderes ist, wie jetzt einfach nur so regelmäßig joggen gehen, gell?
Mhm.
Weil das andere Erlebnisse sind, weil das mental einfach sowas Arges ist und so spannend ist, was möglich ist, dass das sich an jeden begeistern wird.
Ich sage, der Lauf besteht ja aus 70% ist mentale Stärke.
Mhm.
Der Rest ist dann die Fitness, aber 70% musst du im Kopf arbeiten. Und wenn du das nicht drauf hast, dann solltest du das auch nicht angehen.
Du hast einen guten Freund, der ist Mentaltrainer, gell?
Ja,
mit
genau.
Dem du dir immer wieder so kurz schließt. Gell? Was hat dann der so an Push geben auch für dieses Abenteuer?
Der hat mir zum Beispiel geschrieben, der Stefan, ich soll den Schmerz wegatmen.
Mhm.
Mit der Atemtechnik und mit Gedanken bringst du den Schmerz weg. Da denke ich, da kommt er wieder durch, der Herr Mentaltrainer.
Genau, dann
hat er
atmen, gell?
Ja. Ich habe es dann probiert und es hat funktioniert.
Ja, werden wahrscheinlich viele Mütter gerade nicken, die zuhören, auch, wenn sie bei den Geburten, wie es oft heißt, atmen,
ja.
Hat anscheinend was, gell?
Mhm. Ja, und du musst deine Gedanken anders lenken.
Mhm.
Du kannst mit dem Kopf so viel steuern, und wenn du einredest, du hast keine Schmerzen, dann hast du keine Schmerzen. Das ist halt immer so eine Gratwanderung. Sicher bist du wieder zurückgeholt auf den Boden der Realitäten, gell?
Mhm.
Und dann hast du wieder weh. Und dann musst du wieder neu fokussieren und dann funktioniert das aber wieder. Sonst war ich nicht durchgekommen.
Ja.
Das muss funktionieren, sonst hätte es nicht funktioniert jetzt.
Und du bist das beste Beispiel, weil da geht es jetzt nicht nur um den Moab, sondern das auf seine Kraft zu vertrauen und willensstark zu sein und sich mental einfach so in andere Sphären zu begeben, das hast du schon anderes Mal in deinem Leben und nicht nur bei den ganzen sportlichen Erlebnissen, die du gemacht hast und geschafft hast, unter Beweis gestellt, sondern dich verbindet etwas mit einer anderen Gästin, die ich auch schon im Podcast gehabt habe. Das war in der Folge 23, die Claudia Müller. Die ist eine Extremsportlerin und die ist Iron, wie die Serie heißt, Iron Woman aus Eis und Gold. Die ist auch eine Ultraathletin und ist Eisschwimmerin. Ist aus Steins.
Okay.
Das ist auch ein Wüde hin.
Ja.
Und was euch zwar verbindet, ist nämlich auch, dass auch du in deinem Leben, dass dir schon mal gesagt worden ist,
geht nicht.
Das geht nicht. Ihr Körper ist so fertig geworden, sie werden nie mehr irgendeinen Sport machen können.
Genau.
Du hast nämlich, das ist jetzt quasi deine zweite sportliche Karriere, die du hier hast, gell? Als Jugendlicher warst du schon gut drauf, aber dann hat es eben einen wüden Unfall gegeben.
Genau, einen Absturz gehabt quasi vom Dach mit 9 Meter und hat mir da das Rückgrat ziemlich erledigt, kann man sagen. Ich habe da keinen Wirbel gebrochen, aber ich habe dann 4 Bandscheibenvorfälle jetzt gleich gehabt. Und das ist dann mit 5 Operationen so weit gegangen, dass es verplattert worden ist. Also ich habe da jetzt keine Bandscheiben mehr drinnen und auch keine Flexibilität. Das ist quasi mit 2 Eisenstiften links-rechts verplattert und statt die Bandscheiben sind so Carbon-Distanzscheiben drin. Und war natürlich ein relativ langer, breiter Rehabilitationsweg mit viel Schmerzen, extremen Schmerzen. Und ich war dort halt zu dem Zeitpunkt in der Blüte meiner Karriere als Sportler, war dort noch nicht kurz vorm Aufstieg zum Profi. Also war im 10.000 Meter Lauf und 5.000 Meter Lauf ziemlich gut in Österreich. Und das war halt von einem Tag auf den anderen vorbei. Und wie ich dann einen Arzt gefragt habe, wann ich wieder trainieren kann, weil mir der sagt mir dann ins Gesicht, ich bin froh, dass ich wieder gehen kann. Ich brauche gar nicht mehr dein ganzes Rennen, das wird nie mehr gehen. Und dann von einem damals mir sehr nahe gestandenen Menschen, der hat mir dann gesagt, du bist jetzt eher Krippel, das wird nie mehr was. Und ja, aber fuck off, ich bin ein Hero, jetzt bin ich wieder da.
Das, was du da machst und wie du bist, das ist ja echt besonders, gell? Das ist schon wirklich einzigartig, dass sowas möglich ist. Das gibt ja allen so viel Kraft auch. Jemand, der vielleicht auch in einer Situation ist, dem es überhaupt nicht gut geht. Oder der körperlich gerade echt in einer Ausnahmesituation sind, gell?
Ja, das möchte ich auch versuchen, dass ich das irgendwie vermitteln kann. Irgendwie. Aber ich bin da, weiß ich nicht, ich habe keine Ausbildung für sowas, gell? Aber ich sage, okay, für mich, ich würde gerne mit meiner Geschichte einfach irgendwo hingehen, dass wenn die erzählen, denen was scheiße geht, gell?
Ja.
Weil ich sage, man darf sie nicht aufgeben. Und schon gar nicht, wenn es ein anderer sagt. Ich sage, du musst dann einfach an dich selber glauben. Und ich sage, du kannst so viel bewegen. Und das vergessen aber viele Leute.
Dass man selber noch viel mehr in sich tragt und noch unterbringen kann und bewältigen kann, als man überhaupt glaubt, gell?
Ja, und das ist unabhängig von der Einschränkung, was du hast, gell?
Ja.
Weil ich sage, es gibt immer Wege, dass man ein glücklicher Mensch wird und nicht ein kranker Mensch. Wenn alles glückliche Menschen sind, haben wir eine glückliche Welt und eine glückliche Welt ist super.
Hey, wollen wir alle, oder?
Ja.
Alle wollen wir, das fängt bei uns selber an, gell?
Genau so ist.
Und ich glaube, du brauchst diese Ausbildung nicht, um das nach außen zu bringen, gar nicht. Weil genau das, was allein da, dass wir da jetzt zusammensitzen und was da heute passiert ist, was du erzählt hast, das gibt so viel Kraft, das gibt so viel Energie, dass man echt nur staunen kann und was ich selber auch bei Kleinigkeiten im Alltag vielleicht sogar überlegt, hey komm, wenn der das geschafft hat,
ja, das kann
solche
ja,
Sachen, dann ist ja meins, was ich habe, wo ich gerade herumzweifle oder so, ein Kinkerlitzchen, das ist ja, das muss ja zu bewältigen sein.
Sicher, man muss sich nur damit auseinandersetzen.
Ja.
Aber das ist halt auch die Bequemlichkeit oft von Menschen, die sagen, okay, mag ich jetzt nicht, lassen wir mal, schauen wir, was passiert. Das ist halt oft der Fehler. Man muss halt das Problem oder das Thema einfach packen und sagen, jetzt gehen wir es an.
Und einen Grund haben oder Gründe haben, es zu tun?
Ja, sicher. Ich habe auch meine Gründe gehabt. Ich sage, okay, ich will ein bisschen abnehmen. Ich bin halt mal ein bisschen joggen gegangen vor 5 Jahren.
Hey, das hallo, ich hab grad, das habe ich mir auch gedacht vor kurzem. Okay, ich glaube, heute ist der Groschen gefallen. In 5 Jahren, Leute, ich melde mich auch zum Wort. Nein, komm, jetzt, nein, das geht gar nicht. Ich bin nicht aus solch einem Holz.
Ja, jeder hat seine Stärken.
Genau.
Den muss man richtig einsetzen.
Mhm.
Ich glaube, wenn du jetzt eine Führungskraft bist, sage ich jetzt, du musst aber erkennen, wo deine Mitarbeiter die Stärken haben und dann musst du es einsetzen, wo sie die Stärken haben. Dann funktioniert es auch. Anders funktioniert es nicht. Und das habe ich auch gelernt, wie ich damit umgehen muss. Weil ich bin im Gruppenbauleiter und da hast du halt deine Poppenheimer, sage ich jetzt einmal. Auch noch die Stärken. Aber wenn du das richtig lenkst, kannst du Welten versetzen. Das musst du erkennen können. Und das muss man bei sich selbst auch erkennen können, wo man die Stärken und Schwächen hat. Und Schwächen eingestellt.
Ja, und die auch irgendwie an sich lieben lernen. Das klingt zwar so abtroschen.
Ja, aber sie kennen zu dir.
Genau, sie kehren.
Ja.
Genau, sie kennen so.
Und jeder hat Schwächen irgendwo.
Ja. Und sogar die können an für irgendwas gut sein.
Ja, sicher.
Das ist für irgendwas gut, oder?
Für irgendwas ist alles für irgendwas gut. Ich bin auch der Meinung.
Du, und wie ist so dein Gefühl jetzt, weil ich weiß auch, dass wir so vor deiner Abreise auch noch so geredet haben, wo du gesagt hast, ah, du bist doch fast ein bisschen, wenn du dich so vorbei ist, dann bist du fast ein bisschen monkig auch, dass du einfach so dann auch nicht locker lässt. Hat dich der Moab in diese Richtung entspannter gemacht auch?
Ja. Nein, kann ich nicht sagen. Also ich würde sagen, ich bin nach wie vor Monk. Also alles, was ich verfolge, muss mit 100% passieren. Aber ja, ein paar Sachen sehe ich schon ein bisschen lockerer.
Ja.
Jetzt schauen, weil ich sage, okay, weiß, was jetzt da ansteht, was soll ich da umhauen? Jetzt habe ich das geschafft.
Schauen, oder?
Den Rest, den ruhe ich mir aber auf dem linken Knie.
Ja, das denke ich mir ja nämlich auch, oder? Dass das, wenn man sowas hinter sich gebracht hat und bewältigt hat, dann ist ja alles, was jetzt noch kommt, einfach, kann ich noch gar nicht mehr so aufregen. Oder?
Ja, es werden die ganzen Probleme, was du hast, oder was man glaubt, dass man hat, oft ist ja eh kein Problem, aber man bildet es halt ein, das sind nichts. Also, weil du weißt, okay, du hast wirklich Probleme gehabt, wo du nicht gewusst hast, wie geht es weiter, wie tun wir, wie soll ich tun, aber du hast das auch gemeistert.
Mhm.
Und dann sage ich, okay, was gibt es, was ich nicht meistern kann? Also das nehme ich schon mit aus dem Ganzen. Einfach Bocken beim Schopf.
Das ist ein perfektes Schlusswort eigentlich, gell? Also ich will da jetzt auch keine Schachtel mehr aufmachen mit irgendeinem lustigen Spiel. Irgendwie fühlt sich das für mich halt so rund an mit dir. Wir brauchen dem Ganzen nichts draufsetzen, weil es war so ein Hoch- und Talfahrt, eine emotionale Reise mit dir, dass wir da teilnehmen haben dürfen. Bei deinem Erlebnis, das ist echt, danke vielmals, das ist einfach nur ein großes Geschenk, wirklich ein großes Geschenk, dass du das teilst, dass du hergekommen bist, dass du mit mir drüber geredet hast, dass ich eintauchen habe dürfen mit dir gemeinsam da und ein bisschen ein Abriss, ein bisschen ein Gefühl für das gekriegt habe, was du da überhaupt geschaffen hast, nur ein kleines Funkerl.
Hat mich gefreut, wenn ich das vermitteln kann und wenn ein anderer gern zuhört, macht mich auch stolz.
Gibt es noch irgendwas, das frage ich meine Gäste immer so ganz zum Schluss, gibt es was du sagen möchtest, hinaussenden möchtest?
Ja, schon. Ich möchte einfach sagen, dass sich keiner aufgeben soll, dass jeder an sich glauben soll, an sich arbeiten soll, diszipliniert sein soll und dann wird er alles schaffen.
Vielen Dank. Danke für deinen Besuch. Danke für das klasse Gespräch.
Sogar danke.
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja. Irgendwas fällt mir schon wieder ein.
Ja, genau, bleib dran. Ich bleib auch dran an dir, auf jeden Fall. Und ihr, die ihr zuhört, hey bitte, klickt gleich rein, schaut euch Insta an, folgt dem René auf all seinen Wegen, Läufen, alles, was er macht. Oder geht's vielleicht sogar mit ihm gemeinsam einmal laufen, weil der Choralm Trail Running Club, da kann man sich immer wieder auch anhängen.
Sicher.
Ob man jetzt irgendwie ein Einsteiger ist oder schon länger läuft, völlig egal, gell?
Völlig egal. Einfach, es ist immer ausgeschrieben im Facebook oder WhatsApp oder Instagram, wenn die Lauftreffs sind, einfach vorbeikommen, mitlaufen. Oder wenn mit mir noch laufen gehen will, sollte man schreiben bei Insta, dann drehen wir eine Runde, wenn meine Füße wieder benannt haben.
Nein, aber was für ein cooles Angebot. Bitte nutzt das. Gebt euch das. Bitte, wer kann das schon sagen? Bitte, du bist eine Berühmtheit. Ah, juhu, danke René. Und danke. Hey, macht euch eine gute Zeit noch, habt einen schönen Herbst und ja, wir hören uns ja eh bald wieder. Bleibt dran und wenn euch das gefällt, was hier passiert, erzählt es weiter, tragt es hinaus. Die Geschichte, so wie heute, hey, die sollen ganz viele hören und spüren. Baba, bis zum nächsten Mal und habt euch gern.
Talk up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk up Hof, der Schilcher Podcast.